quasi ja mit euch ja besprechen. Das ist ja ein fachliches Thema.
Ein fachliches
Ja,
Thema.
absolut.
Als ob wir das jemals in unserer
Technikklasse. Was hat das dann mit der Technikklasse?
Fachliche Themen müssen wir nach der Aufnahme besprechen. Sag mal, was ist denn das für eine Lache? Die kenne ich doch gar nicht.
Das ist so ganz von uns raus.
Also,
ich weiß nicht, das ist die komplett kaputte und kaputt geschaffte und leicht näselnde, ich weiß auch nicht, wo das jetzt Lache. Vielleicht an der zweiten, vielleicht verändert sich nach der zweiten Impfung die Lache, ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht.
Wir werden es alle mitbekommen, früher oder später.
Hoffentlich meisten von uns.
Also du hast jetzt den zweiten Shot schon bekommen.
Ja, und Martin ja auch. Also wir könnten
ja, bin schon lang durch.
So in 10, 12 Tagen könnten wir uns alle legal treffen.
Naja, eher 8 Wochen. Also ich habe ja gestern meinen ersten bekommen.
Ja, aber wir sind ja fertig. Also ja. Genau. Können uns dann trotzdem treffen. Und wir könnten sogar noch jemanden mitbringen.
Einfach auf der Straße jemand greifen. Hey, du kommst jetzt mit.
Entschuldigung, wir brauchen noch jemanden. Wir brauchen noch jemanden, weil sonst sind wir einer zu wenig. Also sonst.
Und vielleicht gibt es da eine Internetseite, wo sowas angeboten wird.
Der Grindr soll für sowas ganz gut.
Ui. Ja, ui, dann.
Wir tindern uns einen neuen Podcast.
wir suchen ja nur jemanden mit einem gescheiten Mikrofon, weil der Michael hat ja keins.
Ja, das
stimmt. Jemand mit dem kleinen.
Der Koper auch nicht. Keine, also wer hat sich denn letztes Mal hat sich ein Hörer beschwert?
Wegen mir bestimmt.
Ja, ich weiß es gar nicht, ob es wegen dir war, aber auf jeden Fall, ich lass mal kurz gucken. Steffen, also falls du wieder zuhörst, wir haben es leider nicht geschafft, in der einen Woche unser Equipment auf Spur zu bekommen. Martin hört sich immer noch komisch an. Stefan hat sein...
Es liegt aber nicht am Mikrofon.
Doch. Stefan hat sein Equipment in der Wohnung einfach mit abgebrannt, nachdem es so nach Rauch gerochen hat, dass es ihm seine Frau nicht erlaubt hat, mit ins neue Haus zu nehmen. Insofern sind wir gerade... Also Stefan muss sein Mikrofon jetzt von seinem alten Headset so schräg vor den Mund halten, damit wir überhaupt aufnehmen können.
Oder ich kann es auch so schief... Ich glaube, ich kann das Headset, wenn ich es so schief aufsetze...
Weißt du, was mein Papa da immer dazu sagt? Wer billig kauft, kauft zweimal.
Das ist in dem Fall absolut richtig. Und wenn die Headline dieser Folge nicht M-Taste wird, dann vielleicht, wer billig kauft, kauft zweimal, ja, und damit herzlich willkommen.
Warte mal, ich fahr mal das Intro ab, sonst ist es ja keine echte.
Ja, mach das. Hallo und herzlich willkommen zur Technikblase, Episode 98. Wir hören es ein wenig hallen, oder ich höre mich wahrscheinlich ein wenig hallen, weil ich in einem neuen Büro sitze. Es ist erneut im Keller, was vielleicht die Wichtigkeit eines Büros bei mir zeigt. Der Raum ist aber ein bisschen größer und nicht eingerichtet. Deswegen, also es ist ein recht kahler Kellerraum.
Deswegen halt's wie Sau. Also wir haben uns die Anmerkung von Steffen von letzter Woche einfach zu Herzen genommen und den Ton nochmal schlechter gemacht.
Nein, ich möchte mich ganz herzlich auch entschuldigen. Tatsächlich ist es nämlich wirklich so, wie es Michi anfangs gesagt hat. Ich habe Mikrofones und auch meine Monitore erstmal momentan ausgelagert wegen des Nikotingeruchs und bin jetzt in diesen Podcast reingegangen mit einem, glaube ich, 10-Euro-Headset frage jetzt den Audio-Experten Michi Schmid, was kauft man sich denn da jetzt?
Das ist so ein bisschen die Frage, wie viel Geld du ausgeben willst. Also, das,
also nachdem ich gerade ein Haus saniert habe, ich habe ein 10-Euro-Headset. Also und das eintauschen gegen etwas anderes.
Nachdem du jetzt ein Haus saniert hast, fällt das ja auch nicht mehr ins Gewicht.
Das ist aber, und, ja, können wir vielleicht später auch nochmal kurz drauf kommen, aber man verliert echt den Bezug zu Geld.
Ja, ja.
Also das ist bei mir auf jeden Fall so.
Das ging mir auch so. Also sagen wir so, das Go-To-Ding, was man halt so haben will, was einigermaßen noch vertretbar vom Preis ist aus meiner Sicht, auch wenn man das nur hobbymäßig macht, ist im Prinzip dieses das Rode NT Mini heißt, glaube ich, genau, NT USB Mini, kostet unter 100 Euro, so 95 Euro und das ist echt für das, was es, ja, ich meine, es ist jetzt wirklich nicht wenig im Vergleich, aber für das, was es eigentlich kostet, ist es eigentlich ziemlich günstig. Also da kann man eigentlich nichts falsch machen. Das ist verhältnismäßig unempfindlich, was so Nebengeräusche angeht. Das hat eine ordentliche Stimmwiedergabe und lässt sich einfach per USB anstecken und gut ist. Also das ist schon okay.
Also da brauchst du dann auch kein Gedöns mit extra Soundkarte oder extra Mixdeck oder so, sondern das kannst du praktisch Plug and Play. Also das kann auch ich bedienen.
Genau, das steckst an. Da hast hinten noch einen Klinkenstecker für Monitoring. Wird sich vielleicht empfehlen, da einfach ein In-Ear oder also so ein ganz normales Headset zu verwenden. Ich weiß es gar nicht. Das hat keinen. Vorne hat sogar eine Lautstärke für einen Kopfhörer, hat jetzt allerdings keinen Mikrofonpegel, aber das sollte eigentlich in dem Umfang kein Problem sein. Halt irgendwas noch gegen die Schallisolierung tun, oder gegen den Hall in deinen Hallen machen. Weil das ist halt so ein bisschen vermutlich dann eher das Problem, dass du dann auch trotz gutem Mikrofon hast, diesen Hallklang drauf hast. Also da irgendwie schwere Vorhänge aufhängen oder ich weiß nicht, ob du Teppich reinlegen willst oder ob du überhaupt noch irgendwas machen willst da drin. Also so Dinge, die schwer sind, die an der Wand hängen und Schall aufnehmen, ist auf jeden Fall gut.
Muss ich vielleicht kurz erklären, ich hatte ja in meiner Wohnung, hatte ja dieses Kellerbüro, das war ja wirklich nur meins in Anführungsstrichen, und dieses Zimmer hier ist praktisch Hälfte Büro und Hälfte Nähzimmer meiner Frau.
Stoff rumliegen.
Stoff rumliegen. Es kann auch sein, dass später so ein Geräusch kommt, so wrrrt. Nein, schon im Bett. Aber ich glaube.
Welcher von deinen Damen im Haus macht denn so ein Geräusch, dass die jetzt schon im Bett ist?
Wie wir vorher festgestellt haben, habe ich auch vor der Aufzeichnung dieses Podcasts eine halbe Stunde geschlafen.
Okay.
Ne? Möchte ich dazu noch. Ich glaube, dementsprechend würde es mir Eierschalen, Eierkartons an den Wänden auch verbieten.
Ja.
Also
ja.
Muss ich irgendwie eine andere Alternative finden.
Also ich habe schon gesehen, dass wirklich professionelle Podcaster sich beim IKEA so diese, es gibt doch diese 5-Euro Stoffbahnen-Vorhänge mit irgendwie 3 Meter, dazu so eine Duschkabine, also wirklich so ein Duschvorhanghalter, dass sie halt so um sich rum so einen Meter ungefähr Kabine haben und damit einfach arbeiten, weil sie sagen, das ist halt am wenigsten auffällig, oder halt einfach hinter sich dann, hinter den Schreibtisch einfach so eine Abtrennung machen, einfach so einen Vorhang quasi hinhängen, so einen schweren, ist halt keine so, wie heißt denn, so ein Stor oder wie er heißt, so ein durchsichtiges, sondern halt schon wirklich sowas, was man früher im Wohnzimmer gehabt hat. Gibt's ja auch in einigermaßen hübschen Neutralfarben, aber sowas hinter sich aufhängen hilft normalerweise immer.
Aber es ist der Schall, der hinter mir passiert, der schwer wiegend halt.
Ja, ja. Wie ist das? Also das ist auf jeden Fall so, wenn du halt wie in Europa oder weltweit meistens rechteckige Räume hast, dann gibt's halt Schallwellen, die reflektiert werden von den geraden Wänden und die werden halt zurückgeworfen. Und das, je größer der Raum ist, desto dominanter ist das eigentlich. Weil dann halt, also bei kleinen Räumen bei kleinen Räumen brauchen die Reflexe oder sind die Schallwellen, die zurückgeworfen werden, nicht so verzögert. Deswegen fällt es nicht so auf. Je größer der Raum, desto größer hast du halt diese Verzögerung und deswegen kommt dieser Hall-Effekt zum Tragen. Jetzt bist du ganz weg.
Aber ich bin noch da.
Aber der Martin ist noch da.
Jetzt ist Stefan aber, da.
Ja. Aber wenn wir jetzt nochmal bei der Technik bleiben wollen, ist es jetzt besser, man schafft sich Headset und Mikrofon in USB an, oder wäre jetzt sowas wie ein Behringer, was habe ich hier, UMC 22, vielleicht, wenn ihr das mal kurz aufmachen wollt.
Nein.
Das mal mit, ist das keine gute Idee?
Also, das klingt jetzt so herablassend, aber Behringer ist halt allgemein keine gute Idee. Also Behringer ist so der Hersteller, der halt extrem preisgünstige Geräte baut, die meistens nach kurzer Zeit auf die Füße fallen, weil sie halt so Fehler haben wie unstabile USB-Verbindung und sowas. Also das sind halt wirklich extrem preisgünstige Geräte. Da wäre jetzt sowas wie den Rode, das Rode-Mikrofon einfach vermutlich sinnvoller angelegt. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ob so in Anführungszeichen professionelle Headsets auch mit USB gibt. Also ich habe ja hier mir vor einiger Zeit mal dieses Biodynamic gegönnt. Das kostet 250 €, hat aber halt ganz normal XLR und Klinke und ein Kondensatormikrofon. Das heißt halt, im Normalfall hat das halt eine ziemlich deutliche Stimmwiedergabe. Aber so... ich weiß gar nicht, ob sowas mit USB gibt. Also das ist halt so eine Preisgeschichte. Ich meine, klar, so ein Scarlett oder sowas, so diese USB-Interfaces, die es so gibt, die fangen vermutlich so bei 150. Ich habe jetzt schon lange nicht mehr geschaut. Aber so...
das Solo gibt's von Scarlett für 100 €.
Ja, genau. Also sowas... wäre auf jeden Fall mal so dieses... das, was man haben will und wo man... wo dann auch wirklich von der Qualität her halt oder von der Zuverlässigkeit drauf ausgelegt ist, dass man mehr macht. Das hat halt dann einen Eingang und dann brauchst du halt noch ein entsprechendes Ding. Da gibt's von Rode gibt's auch so ein Podcaster-Mikrofon mit XLR-Eingang, wo ich jetzt gerade ehrlich gesagt auch nicht mehr weiß, was das kostet, aber das ist, glaube ich, auch so in der 100-Euro-Schiene.
Also ich habe halt bei mir das Problem, dass ich immer wieder jetzt auch im täglichen Betrieb jetzt, vielleicht ist es auch ein macOS-Problem oder keine Ahnung, woran das liegt, dass mir meine Mikrofone, das Eingangspegel die ganze Zeit hin und her verstellt wird, oder wir hatten es vorhin auch, dann läuft meine Stimme in dem Loop auf einmal und so, und keine Ahnung, woran das liegt. Und auch der Eingangspegel ist immer irgendwie anders, und dann hätte ich jetzt erwartet, dass, wenn man so ein externes Gerät hat, wo man vielleicht auch mal seinen Pegel ein wenig anpassen kann, also mit einem Hardware-Regler, dass das vielleicht dann einfach flexibler ist.
Jein, weil, also im Prinzip ist ja so ein USB-Mikrofon auch nichts anderes wie ein analoges Mikrofon mit eingebautem AD-Wandler. Und ob das jetzt, im Endeffekt kommt an deinem Computer ja immer ein digitales Signal an. Also auch wenn du so ein externes Mischpult oder so ein externes Gerät anschließt, in letzter Konsequenz entscheidet der Computer über den Pegel, den er von dem oder mit welchem Pegel er dieses Signal intern nochmal weiterverarbeitet. Und ich glaube jetzt nicht, dass da jetzt der Weg von analog auf digital eine Rolle spielt. Also würde ich jetzt nicht erwarten, dass sich da was ändert, nur wenn du jetzt das mit Geld bewirfst auf der Hardware-Seite. Also ich meine, Sachen kaufen macht ja immer Spaß, aber
also das heißt, das ist jetzt, macht es jetzt nicht einfacher.
Das macht es nicht einfacher, nee. Ich schaue gerade, ob es von Biodynamic, weil die Leute lieben ja, wenn man Sachen live auf Sendung.
Der ist es total geil.
Das ist total geil, wenn die Leute da nicht eingebunden sind. Aber ich glaube, also von diese Biodynamic-Serie, die gibt's wirklich nicht als USB. Insofern, schwierig, schwierig. Aber, also Stefan, an deiner Stelle, also es kommt halt auch drauf an, wie du selber damit umgehen willst. Also du hast ja so mit festem Mikrofon schon gearbeitet. Insofern, wenn du so ein Ding vor dir stehen hast, eventuell sogar noch an so einem Schwebearm, dass du es wirklich vor dir hast und dann auch frei bist von irgendwelchen Reflexionsgeräuschen, wenn du auf dem Tisch klapperst oder deine mechanische Tastatur schändest, dass es nicht übertragen wird.
Die gibt's ja auch nicht mehr.
Ach so, stimmt.
Es ist ja jetzt erstmal hier Basisausrüstung und dann wird wieder aufgestockt.
Ja, ja.
Also das wäre auf jeden Fall mindestens einen Artikel tippen kann.
Ja, das wäre auf jeden Fall was man vermutlich machen kann. Und dann bist du ja auch relativ flexibel, was Headsets angeht. Ich meine, das ist ja wirklich so ein Punkt, wo man dann wirklich, oder nicht Headsets, sondern Kopfhörer, das ist ja ein Punkt, wo man dann nicht allzu viel Geld ausgeben muss.
Aber liegt jetzt da,
sollte also, dann wenn man jetzt schon sein.
Ja, dann nimm den DT770.
Liegen jetzt die Leute bei Amazon und so, liegen die dann so falsch? Oder auch jetzt hier, wenn man nach so Podcast-Equipment googelt, dann sagen ja ganz viele, hey, hier, nimm das hier und das hier und das hier. Und das ist ja meistens irgendwie so ein externer Mixer mit Eingängen. Und
die liegen nicht grundsätzlich nicht falsch, aber die haben halt meistens eine andere Herangehensweise. Also die klassischen Vor-Corona-Podcaster, die haben sich ja meistens getroffen zum Podcasten. Und dann brauchst halt schon, dann hast du normalerweise halt schon ein Gerät mit 2 oder 4 Eingängen oder sowas. Da ist das durchaus sinnvoll. Aber für eine Remote-Sendung oder sowas brauchst du ja eigentlich keinen Mehrkanaleingang, sondern da reicht ja einfach einer. Und es kommt halt, also wie gesagt, du kannst da gern Geld drauf werfen. Das ist dann halt Hobby. Aber ich glaube jetzt nicht, dass du vom Endergebnis, wenn du jetzt sagst, du kaufst dieses Focusrite Scarlett irgendwie und kaufst dir ein Headset für 250 Euro. Ich glaube jetzt nicht, dass wir da den Unterschied hören, also ich zumindest nicht zu einem Rodecaster, das in Summe 100 Euro kostet.
Ja, mir ging es eigentlich eher darum, dass ich halt, dass ich gerne meine Softwareprobleme gerne in den Griff kriegen würde. Weil so, wenn das Teams halt quasi permanent meint, mit meinem Eingangspegel rumspielen zu müssen, das ist halt ätzend.
Ja.
Aber klar, wenn das natürlich am Ende trotzdem nur als USB-Eingabegerät mit verschiedenen oder USB-Gerät, verschiedenen Ein- und Ausgaben gesehen wird, dann wird das daran ja nichts ändern.
Genau, genau. Also zumindest am Mac ist das so. Nee, also ist schwierig. Und bitte kauf bei Thomann, nicht bei Amazon.
Das stimmt.
Thomann ist auf jeden Fall das, was man, da kannst du auch wirklich nachfragen, da kannst du ja nochmal ein paar Input von denen holen, die sind die Profis, die haben sich in den letzten Jahren auch wirklich in dieses Podcast-Thema reingeschafft, obwohl die ja eigentlich von aus der Musiker-Ecke kommen.
Musiker-Ecke.
Genau. Ja. Ja, da gibt es jetzt ein Set, wenn du das sich insgesamt ziemlich gut anhört, aus dem Solo Studio 3 mit einem Kopfhörer und einem Mikrofon für 199 Euro B-Stock, also quasi als Rückläufer von Kundenbestellungen.
Oder als 215 Euro.
Genau.
Ja, im Moment, ja, keine Ahnung, ich würde halt, also an Kopfhörer habe ich jetzt gar nicht so wirklich Bedarf, weil ich kann euch gut hören und finde ich jetzt gar nicht so schlimm, aber man müsste tatsächlich mal was am Mikrofon machen, weil ich habe jetzt langsam auch, ich habe jetzt zwei versucht, und es sind beide halt nicht so der Hit, deswegen wäre es ganz gut, wenn man vielleicht, der dritte sollte dann sitzen.
Ja, aber ich meine, das sind halt, was hat jetzt der gekostet, den du jetzt gerade aufhast?
Den, da hat sich ein anderes Familienmitglied schon sehr stark dafür Interesse gezeigt. Das heißt, das geht auf jeden Fall weg. Und es hat einen ganz großen Vorteil. Es ist ja USB und hat eine kleine Kabelbox. Und die ist genau bei zwei Drittel der Kabellänge ist diese Box, wo man dann lauter, leiser und so weiter machen kann. Mhm. Und das ist deswegen so optimal, weil das kurze Kabel einfach optimal ist, um es mit einem PlayStation-Controller zu verbinden, weil du dann einfach kein langes Kabel hast und so. Das ist wirklich ziemlich gut. Also damit bin ich eigentlich doch relativ zufrieden. Und wenn nicht unsere treuen Zuhörer sagen würden, das wird sich scheiße anhören, dann würde ich mir vielleicht gar nichts Neues anschaffen. Hm. Aber am Ende ist es natürlich so, dass es immer noch einen Unterschied macht, weil selber hört man sich ja dann meistens nicht so.
Ja, ja, das stimmt schon. Das hört man dann erst immer bei der Nachbearbeitung. Ich habe jetzt gerade noch von Biodynamic gibt es tatsächlich auch inzwischen ein Standmikrofone und die packen das in einen Kit als Creator 24 mit einem Kopfhörer und einem USB-Studio-Mikrofon. Das sieht auch nicht schlecht aus für 200 Euro. Aber da...
Aber letzten Endes ist es auch wieder so ein bisschen Try and Error, oder? Also mal ausprobieren, gucken, wie es klingt. Mal bei andere Fragen und Menschen in Videokonferenzen fragen und dann schauen, oder?
Naja, also ich sag mal so, die großen, wie jetzt Biodynamic, wie ein Rode, wie ein, was gibt's noch, sogar die Thomann, T-Bone oder sowas, die wissen schon, was sie tun. Also das ist dann nicht so, und die wissen auch, was sie damit, oder wer das nutzt. Also ich meine, so diese Gaming-Mikrofone sind ja meistens irgendwie ausgelegt, dass du halt da wird die Stimme deutlicher gemacht. Also dadurch, dass sie halt einfach teilweise härter klingt, dass du halt bei den Spielen die Stimme deutlicher hörst, wenn du den Umgebungsklang von dem Spiel halt noch mit auf dem Kopfhörer hast. Da ist ja die Stimme im Prinzip wirklich, wird zum Werkzeug und zur Informationsvermittlung und nicht irgendwie so wie jetzt in einem Podcast zum Element, das den Podcast prägt oder sowas, um es jetzt mal hochtrabend darzustellen. Also da bei einem Spiel ist ja im Prinzip egal, wie du klingst, Hauptsache ja, der Gegenüber versteht, was du sagen willst. Und ja, insofern sind halt diese Gaming-Headsets oftmals ganz anders ausgerichtet und ganz anders abgestimmt. Also diese Logitech-Geschichten und so weiter, die sind schon okay, aber die vermitteln halt nicht wirklich deine Stimme natürlich. Die Natürlichkeit fehlt da halt. Ich habe jetzt gerade nochmal...
Und ich habe das Gefühl, dass meistens Bass fehlt.
Ja. Ja, weil du nicht gebraucht hast, weil du halt irgendwie im Hintergrund irgendwelche Monster hörst, dann brauchst du im Prinzip den Bass von der Stimme nicht, weil er dann eben schreit. Ich habe gerade noch den YouTube-Kanal gefunden, den ich eigentlich vorher gesucht habe. Das heißt Podcastage. Das ist so ein total krasser Typ, der im Prinzip nichts anderes macht, als Mikrofone zu testen. Da einfach so ein bisschen auch einen Überblick bietet. Also der macht dann auch immer die 12 besten Podcast-Mikrofone nach seiner Meinung nach, und da sind halt diese üblichen Verdächtigen schon auch mit dabei. Die sind teilweise halt auch ein bisschen vielleicht für uns dann auch für einen Hobbynutzer vermutlich auch einfach dann zu teuer. Da gibt's so diese Shure-Geschichten in Sennheiser, die einfach dann vermutlich dann auch mal über 200 Euro kosten dürften. Aber eben auch das Rode PodMic, das ist das, was ich gerade vorher angesprochen habe, im Prinzip das NT Mini mit XLR-Klinke, mit XLR-Anschluss, dass du es quasi an einem
Aufnahmegerät
verwenden kannst.
Oder so, ne?
Genau. Das kostet 100 Euro auch, und da gibt es auch eins von Biodynamic. Also der ist auf jeden Fall, da kannst du mal reinhören und da kannst du das anschauen. Also es macht auch Spaß, ihm zuzuhören, weil dann halt wirklich so teilweise wirklich Halbstundenbeiträge über einzelne Mikrofone bringt, wo er dann auch das Mikrofon so vor seinem Mund dreht, dass du hörst, wie es sich von unterschiedlichen Richtungen anhört. Also wie empfindlich es zum Beispiel auf Umgebungslärm ist, wie empfindlich es ist, wenn du halt so schräg daneben sitzt und nicht direkt davor, oder wenn es an einem flexiblen Arm hast, oder wenn es vor dir stehen hast und sowas. Aber
ich kann das bei meinem Billo-Mikrofon schon auch mal machen hier, wenn ich jetzt.
Oh, jetzt war es gerade gut, Stefan. Jetzt war es gerade super.
Jetzt war es gerade super. Ich habe den Sweet Spot gefunden, wenn ich jetzt praktisch aufesse.
Also das heißt jetzt, wenn wir nochmal so unter uns sind, das heißt, wir kaufen jetzt ein NT-USB Mini und dann klopft man seinen Kopfhörer, steckt man dann da hinten an dem NT-USB Mini an, oder dann wird das einfach, okay. Ja gut, dann mache ich das.
Weil das ist ja auch so ein bisschen das Thema Selbstmonitoring, dass du, weil es bei dir halt normalerweise, wenn du dich selber hörst, extrem störend ist, wenn du dann einen Versatz auf dem Ton hast. Und wenn das Mikrofon über USB angeschlossen hast du normalerweise halt immer einen Versatz drauf. Das heißt, wenn das Mikrofon am Computer ist und dein Mikrofon auch am Computer und du dich dann selber hörst, hast du so einen Lag drauf, der dich einfach nervt mit der Zeit. Und deswegen ist es dieses Direct Monitoring, wo du das Mikrofon oder den Kopfhörer am Mikrofon ansteckst, ist insofern auch wichtig, wenn du wirklich Tonaufnahmen machst.
Hat man dann den Kopfhörer immer dann da dran, oder wird das dann im Betriebssystem auch als normaler Audioausgang erkannt? Oder ist das
genau, genau.
Ja, ich glaube, dann macht das schon Sinn, dass man sich da mal so eins zulegt.
Genau, also vor allem Rode, total sympathische Firma, die halt auch extrem viel richtig macht und da in dem Bereich eigentlich schon ziemlich Gas gibt.
Ich brauche jetzt unbedingt einen USB-C-Hub.
Oh.
Weil ich habe jetzt viel zu viele USB-C-Geräte. Ah nein, das ist ja auch so. Das ist ja schon wieder was für Schwachsinnige. Also wer überhaupt auf die Idee kommt, ein Gerät herzustellen, das auf der einen Seite USB-C und auf der anderen Seite USB-A hat, das ist für mich völlig unverständlich.
Das ist tatsächlich ein bisschen seltsam, ja.
Was für einem Gerät? Also ich. Bei was ist das so? Mir fällt gerade nichts ein.
Bei dem Rode NT USB Mini.
Ah, so, ja, okay. Sowas meinst du. Mm, okay.
Das ist aber so oft der Fall.
Ja, ich habe das auch schon oft gesehen.
Wir haben jetzt tatsächlich wieder Webcams bekommen im Geschäft, nachdem ich irgendwie für zwei Monate nichts bekommen habe, gab es wieder von Logitech wie heißt sie? Brio. Im Angebot bei Amazon für 160 Euro, nachdem sie Wochen davor irgendwie 600 Euro gekostet hat. Da habe ich jetzt zwei gekauft und dann feststellen müssen, dass da tatsächlich ja auch USB-C auf USB-A Kabel dabei sind und keine USB-C auf USB-C Kabel. Das ist auch manchmal so ein bisschen, was erlaube Logitech?
Naja, ist nicht der Standard bei Rechnern, nicht immer noch normal USB?
Ja, Ja, aber wozu mache ich dann USB-C ans Mikrofon hin? Oder wen liefere ich wenigstens, was jetzt eigentlich so das Beste wäre, ein USB-C und ein USB-C auf USB-A-Adapter mit? Das wäre eigentlich der Königsweg, weil so macht es zum Beispiel SanDisk bei den mobilen SSDs. Da ist so ein kurzes Kabel dabei und da ist ein USB-C auf USB-A-Adapter dabei. Mhm. Und so kannst du es halt überall anstecken. Und so ist halt einfach...
Das ist manchmal echt
nicht gut.
Vor allem, weil USB... Ja, weil also ich weiß jetzt sogar, wir haben jetzt sogar neue Laptops, die letzten Laptops, die wir bekommen haben, hatten zwei USB-C und nur ein USB-A-Anschluss. Also USB-C ist auf dem Vormarsch sogar unter Windows.
Sogar
unter Windows.
Aber warum soll es auch nicht sein? Ich meine, das ist ja eigentlich schon.
Ja, es ist halt immer noch so. Also, ist, was da falsch gemacht worden ist an diesem USB-C-Standard, das ist echt auch so ein bisschen. Also, weil es ist ja eigentlich nicht der USB-C-Standard, sondern der Stecker ist ja USB-C. Und was dann da drüber läuft, ist ja USB 3.1 Mark II oder so, ganz 3.2. Und jetzt gibt es ja USB 4, das auch USB-C ist, aber teilweise noch Thunderbolt 4 ist, wo keiner mehr durchblickt. Und dann halt auch dieses Kabelwirrwarr. Also, was ist da? Was du da Zeit und Energie aufwendest, wenn du irgendein Kabel wischst, das halt nicht scheiße ist, weil du halt irgendwie sagst, keine Ahnung, ich habe hier ein 16 Zoll MacBook Pro und ich hätte gerne ein langes USB-Kabel, mit dem ich das laden kann. Aber viele USB-Kabel haben halt dann entweder, obwohl es USB-C sind, nur USB 2, dafür können sie die 100 Watt oder die 96 Watt, die da im Lade im Netzteil übermittelt werden müssen. Dann gibt es welche, die können zwar Vollgeschwindigkeit mit irgendwie 10 Megabit pro Sekunde oder 20, eine Gigabit pro Sekunde oder weiß gar nicht, was da momentan so das Maximale ist, dafür aber nur 60 Watt oder sowas. Also was da an diesen Kabeln auch schief läuft teilweise, das ist echt faszinierend. Ich glaube, ich hab hier am Sofa, wo ich das jetzt gerade betreibe, habe ich irgendwie 3 oder 4 Kabel ausprobiert, bevor ich eins gefunden habe, das USB 3 mit voller Geschwindigkeit und zusätzlich noch 100 Watt ausliefern kann. Also das ist irgendwie auch so das komplett verquer.
Und das ist mitgeliefert worden bei irgendwie einem 5-Euro-Produkt oder bei einem 10-Euro-Produkt, das du dir mal zufällig gekauft hast.
Nee, ich habe mir die Kabel gekauft. Also ich habe wirklich...
Ach, hast du dir echt die Kabel geholt?
Also meine Anforderung war 100 Watt oder sagen wir mal zumindest mal diese 87 Watt, die das alte Netzteil hatte, weil da kommt man gut damit klar. Halt auf jeden Fall mehr wie 45 Watt und 3 Meter und USB 3, weil ich hier halt den Hub an die Wand geklebt habe, dass ich halt mein Mischpult hier betreiben kann und sowas.
Ja.
Ja, das ist alles. Also USB ist irgendwie, ich habe ja echt, als Thunderbolt 3 rausgekommen ist, habe ich ja echt gedacht, das ist mal so eine Offenbarung, weil einfach alles jetzt dieses USB-C-Kabel ist und es gibt halt Thunderbolt und USB und das war's dann. Und dann hat man halt irgendwann mal so, kam plötzlich so raus, als dann Apple selber beim MacBook Pro das Ladekabel mitgeliefert hat, das nur USB 2 kann. Als Datenübertragung, aber halt trotzdem die 100 Watt, das war halt auch sowas, wo ich gesagt habe, wer entscheidet sowas? Und bei einem, keine Ahnung, 4000 Euro Laptop ist es ja wohl noch drin, ein USB 3 Kabel mit 2 Meter Länge und 100 Watt reinzulegen.
Naja, das Problem bei einem 1200 Euro Telefon liefern sie jetzt gar kein Kabel mehr mit.
Doch, Kabel schon, aber kein Netzteil.
Kein Netzteil.
Da haben wir ja, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Das eigentlich perfide ist ja, sie haben ja aus Umweltschutzgründen das, wie sie behaupten, das Netzteil weggelassen, weil die Leute daheim alle Netzteile haben aber dann im gleichen Aufwasch ein Lightning auf USB-C-Kabel zum ersten Mal in der Geschichte beigelegt, aber es hat ja keiner ein USB-C-Netzteil daheim, weil alle noch von den alten iPhones das USB-A-Netzteil hatten.
Also das naja, aber ich weiß nicht, ich finde das diese ganze Diskussion für die total übertrieben, weil im Endeffekt ist es doch so, jeder lädt doch mittlerweile sein Handy ohne Kabel auf. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal, mein Handy überhaupt irgendwo eingesteckt hätte. Und dann kommt für mich ja noch dazu, also USB-Netzteile, da habe ich wirklich viele zu Hause. Also wirklich viele zu Hause.
Ja, aber hast du auch so viele Lightning-Kabel daheim?
Ja, hätte ich auch.
Also
ich habe jetzt, weißt, das ist der Vorteil, wenn man mal Apple TV gekauft hat.
Oder Apple Tastaturen.
Ich habe also Lightning-Kabel habe ich wirklich genügend zu Hause und ich habe auch mir mal irgendwann vor längerer Zeit so einen Dreierpack USB-C auf USB-A Adapter gekauft. Das heißt, sogar die könnte ich noch nehmen und könnte das beigelegte Kabel verwenden. Also gut, es ist natürlich nicht jeder Haushalt so ausgestattet wie unserer. Also ja. Michi, ich schätze, bei dir wird es auch das eine oder andere Kabel zu viel geben.
Ja, ja.
Aber ich glaube einfach, ich lade mein Handy nur noch mit Key auf. G.
Also ich schon, meine Frau zum Beispiel nicht, aus irgendwelchen Gründen. Die hat am Nachttisch, wo sie ihr Handy lädt, wirklich ein Kabel. Ja, aber Stefan hätte jetzt irgendwie 50 USB-Lade. Wie viel Watt haben denn die? Um das geht's doch.
Nein, da geht's doch auch nicht drum. Das ist, also wirklich, Michi, wir kennen uns jetzt so lang schon. Du bist der absolute Nischennutzer. Andere Menschen ist es egal, ob das Kabel 5, 8, 12 oder 24 hat, weil die gehen am Abend ins Bett, stecken ihr Telefon ein und warten am nächsten Tag, bis es aufgeladen ist.
Nee, tatsächlich, da muss ich widersprechen. Also vielleicht bin ich dann auch Nischennutzer, das mag sein. Aber ich habe auch so ein, das war halt tatsächlich bei meinem Handy dabei, nennt sich dann, keine Ahnung, Warp-Laden oder so bei OnePlus, was ja auch mega. Aber da ist das Ding halt echt so in einer, keine Ahnung, 20 Minuten voll. Und das habe ich jetzt schon ein paar Mal verwendet und häufig verwendet. Freue mich. Weil ich halt auch wirklich viel mit dem Handy mache, dann sowohl beruflich als auch.
Also bei mir hat sich's ein bisschen gedreht, vor allem seit ich halt wieder mehr im Büro bin und ein Auto habe, wo eine Qi-Lade, die Handyablage automatisch Qi-Laden macht. Und ich lade mein Handy eigentlich vermutlich eher sogar schon zu viel. Also das fällt eigentlich nie unter 80%, behaupte ich jetzt mal, weil ich habe am Nachttisch habe ich so einen Qi-Lader, da lege ich es drauf, wenn ich ins Bett gehe. Dann mache ich hier vielleicht ab und zu vormittags Homeschooling mit dem Sohn und Homeoffice, wenn der Kleine nicht in die Schule kann. Dann fahre ich ins Geschäft teilweise, da habe ich es halt auch wieder im Qi-Lader. Und ich habe es gerade reingepostet, ich habe im Geschäft haben wir eine Runde von MagSafe-Lade Ständer für den Tisch gekauft, für alle, die ein iPhone 12 haben. Und das ist echt eine coole Sache, weil du hast im Prinzip das Handy klebt magnetisch oben an dieser großen Platte. Da kannst du es dann halt wirklich drehen und wenden und kannst es auch zur Not mal als Kamera für oder als Device für Teams oder sowas nutzen. Und unten hast du noch so einen kleinen Qi-Lader zum Beispiel für die AirPods oder sowas. Also das ist eigentlich ganz cool.
Oh, die sehen bis auf den Preis.
Das sieht schon echt slick aus.
Ja, hey, Rabattgutschein einlösen und 15% sparen. Aber
hey, das geht nicht. Ich kann nicht mehr, das funktioniert nicht. Wir können ja nicht Podcasts machen, die dann so kurz vor meinem Urlaub sind, weil jetzt kann ich nichts mehr bestellen. Kommt nicht mehr pünktlich.
Das kommt nicht mehr pünktlich. Und vor allem auch das ist von Anker, Powerwave Magnetic 2-in-1 Stand heißt's. Und das Geile ist, da ist auch kein Netzteil dabei. Von Apple lernen heißt von dem Besten lernen. Ja.
Und aber was jetzt vorhin,
praktisch mit dazu kaufen sozusagen.
Du hast vorhin nochmal was gesagt, da würde ich nochmal ganz kurz nachhaken, und zwar mit diesem Thunderbolt 3 Kabel. Die gibt es immer noch nicht in vernünftiger Länge zu halbwegs vernünftigen Preisen. Also ist das irgendwie... das muss schon irgendwie magisches Dark Matter Kabel ja, sein. Weiß ich nicht. Nee, Antimaterie gefüllt
also die
oder so.
Die Frage ist, was du halt für vernünftigen Preis, was du als vernünftigen Preis bezeichnest. Also.
Ja, also ich weiß jetzt nicht, was braucht man für Thunderbolt 3? 40 Gigabit oder was hat das?
Ja, das hat 40 Gigabit. Ich schaue jetzt gerade, was Apple aktuell da aufruft dafür.
Ja, aber Apple haben die ein 2-Meter-Kabel überhaupt? Das war ja schon das Problem. Gerade am Anfang nur mit diesen winzigen 30 Zentimeter Kabeln gab es.
Doch, und dann doch, gedacht, doch. Die haben ein Thunderbolt 3 Pro Kabel, 2 Meter. Und jetzt dürft ihr mal den Preis raten, ohne zu googeln.
100 Euro.
35 Euro.
Also die Summe passt, es sind 145 Euro, ne 149
Nein,
Euro, ja. 2 Meter.
Für 2 Meter Kabel.
Aber es ist ja auch das Pro-Kabel.
Was macht das Pro? Ist da irgendwie Diamant
also, ich mein, eingewebt? Wir dürfen ja wirklich nicht so krass darüber lachen. Also es ist schon so was anderes. Also so ein Thunderbolt 3 Kabel ist ja ein aktives Kabel, da ist ja ein Chip auf beiden Seiten drin und so. Also vermutlich, ich weiß nicht, ob die vielleicht einen U1-Chip also, da einbauen oder so, keine Ahnung. Aber
Das Belkin-Kabel kostet 80 Euro und ich habe von Call Digit 1 für 65 Euro mal gekauft. Ich finde.
Ja, aber das ist schon immer noch teuer.
Ja, es ist halt 40 Gigabit. Also es ist halt jetzt auch nicht so, dass das irgendwie die Billo-Kupferleitungen sind, sondern also ich natürlich, klar, das Ding kostet in der Herstellung wahrscheinlich genauso die 2 Euro wie jedes andere USB-Kabel.
Nein, das hat ein Chip.
Na dann.
Aber hier gibt's. Aber von Anker gibt es welche mit 70 Zentimeter für 25 Euro. Vielleicht werde ich mir da mal eins schnappen.
Nee.
Aber Nerven tut mir das schon. Also ich finde es halt, gerade wenn du irgendwie was mit einem USB-C-Dock machst, dann ist es halt einfach immer echt ätzend, wie nah das an so einem MacBook sein muss. Also nee. Ich hatte ja so einen MacBook-Ständer mal, wo man das Laptop da oben drauf stecken konnte. Das Kabel war genau so lang, dass es unten in dieses Fach, das da unten drunter ist, noch reingepasst hat, aber keine 10 Zentimeter weiter links oder rechts, weil in diesem sündhaft teuren Elgato Thunderbolt 3 Dock halt ein 20 Zentimeter Kabel dabei ist oder so.
Nee.
Also da hast du einen Dock für 300 Euro und da ist ein 20 Zentimeter Kabel dabei.
Also das Belkin Thunderbolt 3 Dock, Thunderbolt 3 USB-C Kabel mit 40 Gigabyte und 100 Watt kostet in 2 Meter, kostet 72 Euro und in 0,8 Meter kostet 35 Euro auch. Ja, aber es ist halt exklusiv, aber dafür funktioniert halt auch Thunderbolt eigentlich.
Ja, das Problem ist, dass halt, wenn du Thunderbolt auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber ein USB-C-Gerät, wie zum Beispiel den Monitor hast, dann bringt es dir eigentlich quasi gar nichts.
Nee, ganz im Gegenteil, weil das Ding ist natürlich auch, dass der Thunderbolt-Standard ja nicht USB inkludiert. Also du kannst auch ein Thunderbolt-Kabel für 100 Euro kaufen, wo dann trotzdem, also kein USB 3 inkludiert, sondern da, wo dann der Fallback auf USB trotzdem ein USB 2 ist, nicht USB 3.
Ja, also ich habe jetzt ja hier die Originalkabel USB-C oder das USB-C-Kabel verwendet für den Monitor.
Mhm.
Das funktioniert, ja.
Apropos Kabel, habt ihr eigentlich mitbekommen, dass Orki, also für mich eigentlich normalerweise ein ziemlich geschätzter Hersteller von Kabeln und Adaptern von Amazon runtergeflogen ist? Mhm.
Ich habe es jetzt gerade eingeben, die haben jetzt hier Kopfhörer, Ladegerät, Webcam, alles drauf.
Und gibt es da noch eins, das per Prime verschickt wird?
Ach so, per Prime, ja. Orki Quick Charge. Besuchen Sie den Orki Store. Verkauft, versandt durch Amazon.
Also ich glaube, einzelne Artikel, also das hatte ich schon auch mitbekommen, dass es einzelne Artikel noch gibt, aber die haben ja also die komplette Produktpalette praktisch da rausge- oder einen Teil der Produktpalette haben die ja eine Zeit lang zumindest rausgeschmissen gehabt. Und da ging es um Billigheimer-Zeug, oder?
Nee, da ging es um gekaufte Bewertungen.
Ah, gekaufte Bewertungen, auch schön.
Also.
Machen doch alle.
Nein. Also
wir nicht. Nein, diese als Granatapet.
Also wir nein. Definitiv nicht. Und
mit alle meinte ich jetzt alle, die in so einem extrem umkämpften Markt wie 5-Euro-Kabel sich befinden. Ich glaube, dass da schon viel, vor allem am Anfang, viel gekauft wird. Und danach, wenn es gut ist, ist es ein Selbstläufer.
Ja, ich glaube, das Problem ist halt, dass Amazon da jetzt wahrscheinlich massiv dagegen vorgehen wird. Noch massiver, wir haben auch einen Hinweis bekommen vor 2-3 Monaten, dass Amazon die Bewertungen nach Auffälligkeiten stärker untersucht. Und falls Auffälligkeiten da sind, sollen wir uns lieber jetzt gleich melden, sollten wir in der Vergangenheit. Methoden zur Gewinnung von Bewertungen gemacht haben, die nicht den Nutzungsbedingungen von Amazon entsprechen, sollen wir uns bitte selber gleich melden, damit wir das aus der Welt schaffen können, weil sonst kann es uns hart treffen. Also da kam so ein Anschreiben von Amazon und ich weiß
gar nicht. Selbstanzeige.
Ja, genau. Und ich glaube, dass das bei, also wenn ich weiß gar nicht, wie es dazu gekommen ist, aber irgendwo war, glaube ich, gab es, glaube ich, einen Einbruch in einem Orki Datenspeicher oder sowas, wo irgendwelche auch Kundendaten rausgeworfen worden oder wo auf Kundendaten zugegriffen werden konnte. Und da waren aber auch quasi Lieferanten Rechnungen mit dabei. Und da ist halt zufällig irgendwo rausgekommen, dass die, keine Ahnung, einen 5-stelligen Betrag für Bewertungen auf Amazon ausgegeben haben, an irgendwelche Klickfarmen in China und sowas. Und da hat halt Amazon dann relativ drastisch reagiert und den angedroht und teilweise, also ich hatte irgendwie vorgestern mal geschaut, da war relativ wenig von Orki noch drin. Inzwischen scheinen wieder einzelne Produkte gelistet zu sein. Keine Ahnung, ob die sich wieder geeinigt haben oder ob irgendwas anderes passiert ist im Hintergrund, aber die haben wohl kräftig einen vor den Bug bekommen deswegen.
Auch MPOW oder MPOW, glaube ich, ja. wurden da in dem MPOW in demselben Segment genannt. Und ich meine, inzwischen, also jetzt gerade bei so, ich sag mal, im Niederpreissegment, so zwischen, weiß ich nicht, 10, also Elektrogeräte zwischen 10 und 50, 60 Euro. Ich glaube, da verlasse ich mich eigentlich gar nicht mehr auf Amazon, sondern schaue auch lieber tatsächlich woanders. Oder informiere mich nochmal woanders. Ich habe das eine Zeit lang, habe ich es wirklich so nach, ja, okay, ist gut bewertet. Und da gibt es ja Meta-Review, heißt der, glaube ich. Weiß nicht mehr, also dass du zumindest so ein Teil der möglicherweise Fake-Bewertungen rausfiltern kannst. Aber dann bin ich echt ein paar Mal auf die Nase geflogen und habe auch gesehen, also dass das qualitativ, also auch für den Preis nicht gerechtfertigt ist. Und seitdem mache ich das schon länger nicht mehr. Also mir ist jetzt nie das passiert, was ja durchaus mal vorgekommen sein soll. Weiß ich nicht, jemand eine externe Festplatte bestellt, hat sie aufgemacht und drin war ein USB-Stick. So was, weil so krass war es jetzt nicht, aber schon immer mal wieder, dass ich gesagt habe, nee, dieses Produkt kann für, keine Ahnung, 30 Euro nicht 9000 Sterne-Bewertungen haben.
Nee.
Aber das finde ich jetzt eigentlich ganz, ganz interessant. Hast du da jetzt irgendwie so ein Beispiel, was für ein Produkt das war? Weil ich kaufe ja doch relativ viel, auch so kleinere Sachen, viel, natürlich viel Kabel und so. Und,
ja.
Da habe ich bisher, klar war es mal bei dem einen, dass das Kabel halt wirklich faktisch dünner war oder dass beim einen mal wirklich die Übertragung nach einer Zeit lang halt nicht so gut war. Also vor allem bei HDMI-Kabel hat man das früher ab und zu gehabt bei so Dingen. Aber mir ist jetzt da in letzter Zeit, klar, ich hab auch einiges von Orki.
Ja.
Auch vor allem, jetzt sind wir wieder von gerade eben, viele USB-Netzteile, ich habe zum Beispiel für einen Urlaub eins, das nehme ich immer mit, das ist so ein vierfach USB-A mit zweimal mit viel Ladestrom und einmal mit wenig, weil wenn man in Hotels unterwegs ist, dann ist es ja oft so, dass man sagt, ja, es gibt halt eine Steckdose oder auch in Ferienwohnungen, vor allem in Italien und so ist es halt so, man hat vielleicht eine Steckdose, die, wo man hinter den Tisch krabbelt und den Fernseher aussteckt, dann hat man vielleicht nochmal eine. Deswegen habe ich da so einen Viererstecker, auch von Orki, und dann habe ich für die Switch ein zweites Netzteil, weil die Switch ist ja ultra zickig, was das betrifft. Hm. Da brauchst du ja das 55 Watt Netzteil, sonst kannst du die Switch nicht im Dock betreiben. Ich wollte ja mal einfach nur, dass man das Dock von einem, also auch mal ins Kinderzimmer stellen kann und da halt mal zocken kann, aber am Monitor. Deswegen habe ich das mal gemacht. Aber da habe ich, glaube ich, 3 oder 4 verschiedene Netzteile bestellt, bis das Richtige kam. Deswegen war ich da eigentlich schon immer ganz zufrieden mit den Sachen. Und jetzt auch bei den Bewertungen. Ja, ist halt die Frage, ob ich jetzt was mit guten Bewertungen kaufe, wo ich dann sage, das ist bestimmt alles gekauft, oder die Alternative dann halt mit 3 oder man muss halt dann wirklich mehr Geld ausgeben. Aber ob ich jetzt sage, so ein, keine Ahnung, ein Hama-Kabel ist nur, weil es aus Donauwörth oder da die Ecke.
Aber die stellen ja auch nicht her.
Ja, eben, die labeln ja auch nur um, also das wird ja auch nichts anderes sein. Deswegen finde ich das immer sehr, sehr schwer, da überhaupt also sowas zu finden. Also ganz kurz,
weil du es gerade ansprichst, ich habe hier vor mir, das ist jetzt nicht Orki, sondern Anker.
Das ist dasselbe eigentlich.
Genau so ein Adapter, also wirklich exakt genauso, wie du sagst. Und da funktioniert halt inzwischen nur noch eine von diesen 4 USB-Anschlüssen ordentlich.
Okay.
Was auch okay, also ich habe den auch schon oft mitgehabt, auch genau wirklich, wie du sagst, auf Reisen. Übrigens, kleiner Mini-Pro-Tipp, den mir jemand, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, Michi vielleicht sogar, den ich bekommen habe vor dieser großen USA-Reise, nimm eine Mehrfachsteckdose mit.
Ja.
Und meine Frau hat mich angeschaut wie ein Auto. Du bist so bescheuert, und dann geht es da und dann in den großen Koffer und so eine Mehrfachsteckdose. War super gut. Für alles Mögliche. Also nicht nur zum Aufladen, sondern auch Kaffeemaschine umstecken und Tee, also ach egal. Das nur am Rande. Aber tatsächlich auch eine Zeit lang Kopfhörer. Also ich habe eine Zeit lang jetzt nicht so teure Kopfhörer gehabt. Und ich hatte eben,
also da bin ich nicht so teuer wie den du jetzt auf hast für 10 Euro.
Nee, so Bluetooth, so zum Mucke hören draußen. Und genau explizit, weil wir die Firma angesprochen haben, das war auch so ein Mpau. Und der war einfach eigentlich Schrott. Und ich habe den irgendwie halt trotzdem 2 Monate oder 3 Monate behalten, weil er halt gerade irgendwie da war und es war bequem und ich bin ein bequemer Mensch. Und dann ist er einfach kaputt gegangen. Und dann habe ich ihn zurückgeschickt.
Also ich habe da eigentlich, also jetzt, das ist halt komplett abhängig von der Sparte. Also ich bin mit Anker ehrlich gesagt noch nie wirklich auf die Nase geflogen. Ich habe von Anker, glaube ich, hier auch im Haus verteilt locker 5 oder 6 von diesen Mehrfach-USB-Dingern. Am Sofa und am Esstisch und am Regal und am Nachttisch eben und so weiter. Und die funktionieren alle eigentlich total zuverlässig. Ich habe im Geschäft haben wir jetzt auch welche für die Schreibtische gekauft, weil halt auch inzwischen die Leute ihr Headset laden müssen und keine Ahnung was alles. Und deswegen haben wir jetzt auch von Anker sogar verhältnismäßig teure gekauft. Da gibt's auch welche mit, die heißen Slim Wandladegerät, PowerPort Atom 3 Slim. Da kannst du theoretisch sogar das Laptop damit laden, weil die bis zu 45 Watt, also die kleinen Laptops, weil die 45 Watt am USB-C-Port ausgeben. Auch die sind von Anker und die funktionieren eigentlich alle wunderbar. Und ich bin dann auch relativ markentreu. Also wenn ich mal irgendwas gefunden habe, wo ich Treffer gelandet habe, eben auch bei Orca. Ich glaube, ich habe meine ganzen USB-C-Adapter, als wir damals die ersten MacBooks mit USB-C, nur USB-C-Only-Ports bekommen haben, habe ich die ganzen HDMI-Adapter und Netzwerk-Adapter, habe ich alle von Orca gekauft und war da eigentlich damit zufrieden, weil die halt einfach funktioniert haben. Und eigentlich meistens halt zu einem okayen Preis. Preise. Also die waren ja nie die billigsten, aber die waren halt dann immer so eine Range, wo ich sag, ob ich jetzt dann 60 Euro, keine Ahnung, für ein Belkin ausgebe oder 40 Euro für ein Orki, da wo ich davon ausgehen kann, dass die auch funktionieren, dann spare ich halt die 20 Euro. Insofern war Orki und Enka eigentlich bei mir immer schon so auf der Vertrauensseite. Und da gibt es noch ein paar andere, also im Netzwerkbereich, so Netzwerkstecker und Keystone-Module für TAUS-Installationen habe ich eigentlich fast alle von D-Log gekauft, weil ich da halt relativ viel positive Erfahrungen damit gemacht habe. Und insofern habe ich da so ein relevant Set an Herstellern, wo ich eigentlich davon ausgehen kann oder wo ich bis jetzt die Erfahrung gemacht habe, dass sie halt immer funktionieren oder das liefern, was sie versprechen. Und um auf diese Amazon-Geschichte zurückzuführen, ich meine, Amazon ist dann natürlich auch ein profitgetriebener Laden, weil du kannst als Vendor natürlich auch diese Weinbewertungen machen. Das heißt, du kannst, Amazon macht ja selber Produkttestverwaltung, also du kannst dich, glaube ich, ich weiß nicht, ob man sich bewerben muss oder ob man automatisch reinfällt. Und als Hersteller kannst du über Amazon Vendor und über Amazon Seller kannst quasi so ein Wine Produkt oder kannst dein Produkt für die Wine-Tester bereitstellen und das kostet ein Schweinegeld. Also das ist echt, da zahlst für, ich weiß gar nicht, ob das unter ein NDA fällt, aber ich glaube, das ist eine öffentliche Dings. Du zahlst für 30 Testexemplare 2000 Euro. Also du zahlst an Amazon 2000 Euro, dann darfst ihnen 30 Dinger von deinem Produkt schicken, Exemplare von deinem Produkt schicken und die verteilen es dann an die Wine-Tester weiter. Und die, da ist halt die Wahrscheinlichkeit groß, dass die positiv bewerten und dass die wohlwollend bewerten, weil die kriegen es ja kostenlos. Das ist quasi der Deal. Und die 30 ist nicht zufällig gewählt, weil du erst ab 30 positiven Bewertungen in Amazon in die ganzen Kategorien reinkommst, wie bestes Produkt oder Produkttipp oder unser Tipp und so weiter. Also die haben da schon die Plattform auch ganz gut monetarisiert an der Stelle.
Ja, natürlich, aber also was es ja immer mal wieder gibt, also ich weiß nicht, hattet ihr das schon mal? Ich habe es bisher nicht gehabt, dass ich ein Produkt bei Amazon gekauft habe und dazu zusätzlich noch eine Postkarte bekommen habe, in der dann drin steht, ja, willst du nicht unser Produkt hier mit 5 Sternen bewerten. Wenn du das machst, dann schick mir irgendwie einen Screenshot der Rezension und wir geben dir nochmal einen 10-Euro-Gutschein
dazu. Ja, hatte ich letztens.
Aber ja. Das, also nicht von Amazon direkt.
Nee.
Ich schon. Also das ist ich habe was bestellt, was war das? Ich glaube so Display-Schutzfolien. Und dann war eben das mit drin, da war so.
Ja, aber also in der Folienverpackung, also nicht im Karton,
ja, sondern genau.
In der Verpackung. Okay, ja, das ist was anderes, ja, genau. Also weil das macht Amazon definitiv nicht, dass die in die Verpackung von dem Hersteller was reinpacken, also in den Umkarton oder in den Versandkarton was reinpacken, was da hinweist. Das machen Marketplace-Händler zum großen Teil, zum Seller zum Teil auch, weil sie eben genau drauf scharf sind, dass sie positive Bewertungen kriegen, weil das halt für den Amazon-Algorithmus extrem wichtig ist.
Wobei, ich finde jetzt, das bei Amazon, das ist jetzt vielleicht noch was wo wichtig ist oder wo das häufig passiert, aber ich weiß nicht, ob euch das bei TripAdvisor schon mal aufgefallen ist. Das ist echt brutal. Also ich war jetzt schon, keine Ahnung, vielleicht in 50 Hotels in meinem Leben, vielleicht 60. Und wenn man sich da so ein bisschen informiert, dann merkt man vor allem im asiatischen Bereich ist es echt so, wenn du bei TripAdvisor quasi nicht unter den ersten 10% bist, dann kommt keiner mehr zu dir. Und das ist wirklich so, also wenn man da ein bisschen aufpasst, die Preise sind teilweise, die steigen dann mit jedem, auf jeder Seite, wo du vorher bist, steigen die Preise dann fürs Zimmer um 10% an. Das ist echt krass. Also vor allem in Bangkok ist uns mal ganz krass aufgefallen, da waren wir mal in einem echt super Hotel und das war aber nur so auf Platz 300 irgendwie bei TripAdvisor und okay. dann hast du einfach gemerkt, dass es nicht nur dieses positiv hochvoten gibt, sondern dass die auch wirklich scheinbar ihre Konkurrenz absichtlich downvoten. Und das finde ich schon echt krass. Also bei TripAdvisor, also gerade wenn du jetzt in asiatischen Ländern, das ist echt so, dass überall die Eule ist allgegenwärtig, recommended bei TripAdvisor und Certificate of Excellence und so. Und das finde ich eigentlich schon echt krass, dass sich so ein Geschäftsmodell doch so brutal auf Rezensionen verlässt oder dass das halt einfach da so viel ausmacht.
Nein, ich finde, du bist halt, also jetzt sind wir alle groß und kennen uns alle so ein bisschen aus. Und trotz, also mir geht es zumindest immer noch so, dass ich, wenn ich was ganz Neues suche oder für mich nicht Bekanntes, dass mein erster Weg dann doch wieder irgendwie bei Amazon ist und ich dann da eintippe Akkuschrauber. Und mir dann wieder einfällt, Sekunde mal, du hast ja einen Spezel, der Handwerker ist, und du hast einen anderen Spezel, der Handwerker ist, frag doch die mal. Und dann guckst du. Und vergleichst. Aber witzig, ganz kurz wollte ich noch erzählen, es hat jetzt ein bisschen was schon auch damit zu tun. Ich war auf der Suche nach einem neuen Bürostuhl hier. Und habe echt ziemlich viel auch gelesen und durchgeschaut. Und der Ikea soll ganz gut sein, aber ich wollte nicht so eine hohe Lehne. Und dann habe ich eben auch bei Amazon geschaut. Und sehr schön, da hat sich einen Bürostuhlverkauf oder Hersteller hat sich den Namen des Produkts Amazon Brand genannt, dann ein Leer und dann ein Strich und dann irgendein Geschwurbel halt, also der Bürostuhl und so Office, bla bla bla. Und auf den allerersten Blick, ohne Schmarrn, dachte ich mir so, hä? Stellen die das jetzt her? Weil die Amazon-Produkte an sich sind ja meistens ganz okay. Und da habe ich mir ihn angeschaut und dachte mir so, halt, Moment mal, steht da dein Name und nicht in der, nicht als Seller, und er war auch gar nicht auf Prime, also völlig Quatsch. Aber trotzdem, bist du so ein bisschen getriggert
irgendwie. Ja, es gibt ja auch ganz viele Hersteller, die so dieses Amazon in irgendeiner Form mit in den Markennamen.
Amazing.
Ja, genau. Also ja. Das mehrere Punkte dazu. Also zum einen, ja, Amazon ist der momentan einfach der wichtigste Katalog für alle, die digital oder die Online-Produkte verkaufen wollen. Das merken wir an jeder Stelle, sobald ein Produkt irgendwie bei Amazon besser gelistet wird, steigen auch die Verkaufszahlen im direkten Verkauf, also im Shop. Das merkst du einfach, weil Leute einfach auf Amazon nach Produkten suchen, sich einen Überblick über Hersteller machen, und wenn du gute Bewertungen auf Amazon hast, dann ist es halt einfach schon mal ein Pfund, das du damit in die Waagschale legen kannst. Wir haben tatsächlich auch bei Amazon die Situation oftmals, dass wir im Seller-Bereich, also das, wo du ja selber das Fulfillment machst, Produkte anbieten, um die ein bisschen so den Preisdumping, das auf dem Markt passiert, entgegenzutreten, weil du halt einfach den Preispunkt damit nochmal nach oben setzt und dann Amazon teilweise da auch nachzieht im Verkauf. Also wenn du, keine Ahnung, wenn Amazon was für 10 Euro anbietet, der Listenpreis bei 16 Euro ist und du stellst es als Seller für 16 Euro ein, dann zieht Amazon oftmals dann auf 11, 12 Euro den Verkaufspreis hoch, einfach weil der Algorithmus nochmal einen zweiten Preispunkt kriegt, der über ihren eigenen Berechnungen liegt. Aber okay. Und da haben wir tatsächlich auch oftmals, das haben wir in letzter Zeit mal gemacht, weil wir da halt mal testen wollten. Und du merkst auch teilweise, wenn du dann Produkte sogar für 16 Euro plus Versand drin hast, dass die Leute teilweise eher bei dir als Hersteller kaufen über Amazon und dann 20 Euro zahlen als 12 Euro Amazon mit Prime. Und das waren so Erfahrungen, wo wir echt nicht nachvollziehen können, weil es einfach für uns, also für mich jetzt zum Beispiel nicht nachvollziehbar wäre, sowas zu machen. Da musst du ja wirklich den Hersteller wirklich massiv unterstützen wollen, dass du dem einfach dann länger drauf wartest, Versandkosten zahlst, mehr zahlst fürs Produkt, nur um es dann trotzdem bei Amazon zu kaufen. Also irgendwie nicht ganz nachvollziehbar. Und auch bei uns gibt's und gab es Fälle von Downvoting von Mitbewerbern, die nachvollziehbar sind. Also die genau sowas dann, die genau sowas tun und Produkte von uns, also vor allem im Katzenbereich, weil es da, also vielleicht Schritt zurück, Katzenfutter ist oder Katzen sind relativ nicht anspruchsvoll, aber relativ, ja. Nein, würde ich jetzt nicht sagen, aber Katzen sind ziemlich pickig, was Futter angeht. Das heißt, es kann sein, dass ein Futter irgendwie halt einer Katze 10-mal schmeckt und beim 11. Mal schaut es mit dem Arsch nicht an, auf Deutsch gesagt. Und dementsprechend,
also so wie bei Kindern auch.
Genau, dementsprechend ist es halt so, dass die, dass das Argument oder das die Situation, dass eine Katze ein Futter nicht annimmt, sehr häufig vorkommt. Und jeder weiß das, also jeder, der schon mal ein Jahr lang eine Katze gehabt hat, weiß das, dass Katzen halt da sehr wählerisch sind und auch tagesformabhängig Futter wollen oder nicht. Und deswegen sieht man auch in den Bewertungen dann, wenn du auf Amazon eine negative Bewertung hast, die darauf abzielt, dass die Katze das Futter nicht angenommen hat, dann kannst du davon ausgehen, dass das meistens irgendein ein Mitbewerber ist, der sowas macht. Und wenn da natürlich auch nur bei Amazon der Real Name dran steht oder zumindest der Vorname und der erste Buchstabe vom Nachname und das halt Leute sind, die du kennst oder wo du weißt, der Hersteller, da ist der Vertriebler, heißt so und so und dann taucht es halt in deinen Bewertungen auf. Das ist halt dann teilweise ziemlich affig und passiert aber, um genau eben sowas zu haben, dass du im Schnitt halt nicht bei 5 Sternen bist, sondern bei 4,2, 4,5, 4,7 oder sowas und dann halt vielleicht hinter dem anderen her Stelle dann zurücksteckst, wenn jemand da den Suchbegriff eintippt.
Aber wenn du jetzt wirklich assi sein willst, also richtig, richtig assi, du hattest ja gerade erzählt, ihr habt da so einen Schrieb von Amazon bekommen, so wegen gekaufte Bewertungen, da musst du ja eigentlich nur Bewertungen für deinen Mitbewerber kaufen und das so gut verstecken, dass er es nicht sieht, aber das ist Amazon.
Ja, kann man machen.
Was machst du nach dem Podcast noch so?
Nee, das, ich meine, was soll das? Also jetzt in unserer Branche, da gibt's halt ganz, ganz viele Hersteller, die so unsere Größe haben, ein bisschen kleiner, ein bisschen größer sind, die wirklich aus Absicht gutes Hundefutter bauen, weil sie oder kochen oder vertreiben oder gutes Katzenfutter machen, weil sie halt entweder aus eigenem Antrieb das gemacht haben, schon ewig lang, und da gibt's auch ganz viele in der Größe, die schon ewig auf dem Markt sind. Und es gibt halt auch ein paar, die inzwischen halt von großen Firmen gekauft worden sind, Mars oder Nestle, und die halt einfach dann ihre Vertriebsstruktur plötzlich geändert haben und halt ganz anders agieren wollen und dann halt irgendwie meine, das ist cool, wenn man die kleineren Hersteller dann irgendwie so downvotet. Also wir kennen ja alle, mehr oder weniger alle untereinander, die Hersteller, die Online-Verantwortlichen, die Digital-Verantwortlichen, und wenn dann halt sowas passiert, dann merkst du halt schon irgendwie, das sind dann meistens so die entweder hip sein wollen oder noch was jetzt plötzlich ausscheren wollen und halt irgendwie Mars angreifen wollen, was eh nicht schaffst, aber das ist dann halt manchmal so ein bisschen so albern. Aber wir machen das natürlich nicht, weil wir natürlich ehrenhaft sind. Ehrenmänner.
Ehrenmänner. Ehrenbrudi.
Ja. Ehrenbrudi, genau. Ja, das sind so Kleinigkeiten, keine Ahnung. Es gibt auch auf Amazon, kannst du ja auch so Suchbegriffe kaufen. Das sind dann diese Sponsored-Geschichten, die oben immer kommen. Und wenn dann halt siehst, dass wenn nach unserer Marke suchst, dass dann irgendwie 2, 3 Hersteller versuchen, da drüber halt Treffer zu landen, dann, ich meine, das ehrt uns da ja auch ein bisschen, weil dann wissen wir halt, dass wir auch viel richtig machen und die Leute nach uns suchen und die anderen was vom Kuchen abhaben wollen.
Das ist dann auch der Grund, warum ich, wenn ich nach Lieferando google, weil ich ja zu faul bin, Lieferando.de, sondern einfach nur Lieferando eingebe.
Also das wichtig ist, dass du dann den Sponsored-Link aufrufst. Das wäre wichtig.
Ja, genau.
Also,
ja, genau. Weil dann müssen die ja zahlen. Naja. Das ist schon klar. Genau, und das ist der Grund, warum die einfach diesen das habe ich mich nämlich wirklich mal gefragt. Das ist dann der Grund, warum sie das auch besetzen, ja, oder dass sich der Mitbewerber macht.
Genau.
Wobei es ja bei Lieferando eigentlich keinen Mitbewerber mehr gibt.
Nee, also das ist tatsächlich auch, das empfiehlt dir jede Agentur, wenn sowas auftaucht, dann musst du halt einfach Geld setzen für Brand Protection, dass du halt wirklich sagen kannst, weil natürlich ist es so, wenn du nach Granatapet suchst dann oder nach der Firma X suchst, dann weißt du ja schon, dass das Produkt zuverlässig ist. Und normalerweise suchst du ja absichtlich danach und dann hast du ja auch eine gewisse, dann gehörst du normalerweise einer gewissen Zielgruppe an. Und da gibt es dann Hersteller, die dann meinen, sie können in dieser Zielgruppe oder einfach in die Zielgruppe wollen. Ist ja grundsätzlich nichts Verwerfliches, dass man ein bisschen Konkurrent sein will und dass man ein bisschen was vom Kuchen abhaben will. Und dann targeten die das halt. Und wenn du dann halt auf Platz 4 oder 5 kommst, also nicht im sichtbaren Bereich bei Amazon, ist es halt schon so, dass dann ein paar halt einfach auch die anderen Hersteller in Betracht ziehen. Und da willst du halt was dagegen haben. Also da willst du halt der Top-Treffer sein bei deinem eigenen Namen. Ja. Wobei der Amazon auch inzwischen wirklich auch Riegel vorschiebt. Also wenn das zu offensiv passiert, auf einzelne Suchbegriffe, also wenn jetzt wirklich jemand Markennamen als einzelnen Tag für eine Suche targetet, dann verhindert das Amazon zum großen Teil inzwischen. Also du kannst bei Amazon, glaube ich, wenn nach unserer Firma suchst, jetzt nicht mehr, findest keine alternativen Hersteller mehr in den Top 5 oder sowas. Aber jetzt sind wir ganz schön ins Detail gegangen.
Ja, ins Amazon-Nein sind wir gegangen. Ich dachte mir auch, ist Amazon jetzt wieder gut eigentlich?
Nein. Hey, ich könnte euch da Geschichten erzählen. Von
Vorsicht, NDA.
Ja, ohne Scheiß. Also die machen echt alles, damit man sie als Hersteller nicht mag. Aber wie wir vorher festgestellt haben, es ist halt der größte Katalog, den es so gibt und da kannst du halt nicht außen vor bleiben.
Wobei ich aber echt sagen muss, ich habe in letzter Zeit, also jetzt seit der Corona-Zeit, grundsätzlich schon wieder bei verschiedenen Händlern bestellt. Also es ist nicht mehr so, dass ich habe sogar eigentlich viel, viel weniger bei Amazon bestellt als vorher. Klar, es bleiben diese ganzen kleinen Sachen, wo du sagst, irgendwie, keine Ahnung, 10, 15 Euro, die Dinger, die du halt einfach mitnimmst, weil da halt der Amazon-Mann sowieso kommt, die schon, aber für größere Sachen habe ich schon lange nichts mehr bestellt. Also ich habe jetzt auch, keine Ahnung, Monitore, wo ich bestellt habe und so weiter, halt viel auch bei Mediamarkt zum Beispiel bestellt, also Media Saturn, oder eben auch wirklich bei anderen Händlern. Also seit ich halt wieder zu Hause bin und mir nicht denke, jetzt irgendjemand liefert das jetzt per GLS oder Hermes und dann bin ich eh nie zu Hause und dann kommt das sowieso nie bei mir an. Weil Amazon war halt für mich praktisch wegen den Lockern, das fand ich super. Auf dem Heimweg vom Büro, schnell beim Locker vorbei, da lag das Zeug drin, wunderbar. Also für mich perfekt, jetzt aber nachdem ich seit über einem Jahr nicht mehr ins Büro war, und eh immer zu Hause bin, ist es egal. Und was ich tatsächlich viel bei so Kleinzeug, also so Kabelsachen und so mache, ist tatsächlich, ich bestelle viel bei eBay. Weil die ganzen Händler, die bei Amazon drin sind, sind bei eBay auch alle drin. Und ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt besser oder schlechter sind, aber die liefern meistens auch echt super schnell. Und, wo ich halt Amazon immer noch nutze, wenn es geht, ist halt im Bereich Warehouse, weil das finde ich einfach finde ich einfach super, da, keine Ahnung, für irgendein Produkt 20% Abschlag, weil irgendjemand das mal aufgemacht hat und reinguckt hat. Für mich ist das okay, ich habe da keinen Schmerz damit und das mache ich bei relativ vielen Sachen und wenn jetzt wieder sowas ist wie 30%, stimmt, wir haben unser neues Geschirr bei 30% auf Warehouse bestellt und haben halt dann für das Zeug halt 50% vom Listenpreis bezahlt oder 50% vom normalen Verkaufspreis. Nee. Weil du halt Warehouse war 20% weg und von den 20% ging nochmal 30% weg bei dem Angebot. Das finde ich schon super. Also das ist einfach, dafür bin ich in meinem Herz zu viel Schnäppchenjäger. Also das ist, das muss ich einfach, also das mache ich dann
der einfach. Der My-Dealser unter uns.
Ja, voll. Also MyDeals, wenn es da, also bei MyDeals ist es oft so, dass ich tatsächlich irgendwas kaufe, das ich überhaupt nicht brauchen kann, aber nur weil der Preis einfach so ist.
Ja, das birgt aber eine gewisse Gefahr.
Also was wir jetzt nicht sehen, ist zum Beispiel die Töpferplattform, die der Martin im Hintergrund in der Küche stehen hat, obwohl er nie getöpfert hat, aber die war so billig und der Brennofen daneben.
Wobei jetzt habe ich so einen weirden Kink, dass ich Martin gerne beim Töpfern sehe.
Nein, aber tatsächlich bei MyDeals bin ich schon immer dabei. Also wenn es da irgendwas gibt, was man nicht brauchen kann, aber unbedingt haben muss, dann kaufe ich es halt einfach. Also das ist, aber nee, ich habe jetzt wirklich viele, viele Sachen in letzter Zeit einfach lokal gekauft oder eben viel bei regionalen Herstellern auch. Mhm. Und mein Grill zum Beispiel, den hätte ich früher einfach auch im Internet bestellt. Da war ich einfach froh, dass damals konnte man noch in so, damals durften Gartenmärkte dürfen jetzt, glaube ich, auch aufhaben. Also bin ich einfach in so einen Laden reingegangen und das war einfach auch so ein gutes Gefühl, so mal mit Menschen und so, also hab ich jetzt ja nicht so in letzter Zeit, da zu sprechen und sich da ein bisschen auszutauschen und dann so ein Ding mitzunehmen. Es war einfach irgendwie ein schönes Gefühl. Also mich vermisst es schon.
Ich war ja ab und zu mal beim Bauhaus, weil ich so Sachen für den Garten gebraucht habe, oder beim Hornbach, das ist halt so Click and Collect, und ich habe es nicht vermisst.
Nein, das, wobei ich aber sagen muss, dieses, vielleicht sollten wir da mal grundsätzlich drüber sprechen. Was denkt ihr, wie wird sich das Thema Click and Collect für die Zukunft wie wird das in der Zukunft sein? Weil, also wir waren jetzt schon ein paar Mal bei IKEA, immer mal wieder, um was abzuholen. Und dieses Click and Collect ist ja überragend. Also für mich gibt es nichts Besseres. Und die 10 Euro sind wohlverdient. Da ist es echt so, du fährst mit dem Auto hin, da steht vorne jemand dran, der sagt so, ja, wie ist ihr Abholzeitraum? Dann sagst du den Abholzeitraum, dann sagen die, okay, sie braucht die letzten 3 Ziffern von der Abholnummer. Dann sagst du die Nummer, dann sagt die zu dir, fahr auf Parkplatz A4. Fährst auf Parkplatz A4, dann läuft so eine nette junge Frau rum, oder netter junger Mann natürlich, also, oder divers, läuft da rum und sagt, ja, ich brauche mal schnell hier die Nummer, dann gibt dir die Nummer und dann bleibst du im Auto sitzen und dann nach 3 Minuten schiebt dir jemand den Wagen hinten ans Auto hin und sagt, viel Spaß.
Das ist doch schon ziemlich cool, ja.
Also, das ist geil. Oder wir haben letztens für meine Mutter habe ich 18 Pakete Rindenmulch abgeholt. Ja. und das war halt auch so, dass da fahrst du halt in den Baumarkt hin und dann gibst du ihm halt den Zettel und dann sagt er, ja, fahr hinten ans Lager hin, und du fahrst halt ans Lager hin und der hat das auf der Palette drauf, stellt dir das hin und sagt, viel Spaß.
Wobei, das habe ich beim Hornbach schon auch vor Corona relativ häufig gemacht.
Ja, aber wir haben jetzt, keine Ahnung, letztes Jahr, wo wir, haben wir im Boden neu gemacht, und da war natürlich, wenn ihr wisst ja, wie das ist, man hat halt ein Paket zu wenig bestellt. Da musst du halt nochmal hinfahren, und dann, das war auch beim Bauhaus, und das habe ich am Abend um 22 Uhr habe ich das bestellt, und am nächsten Tag um 9 Uhr in der Früh kam so, ja, ist jetzt abholbereit. Und also ja, das ging vorher auch, aber wenn ihr mich vor einem Jahr gefragt hättet, hätte ich gesagt, sowas wie, oder vor 1,5 Jahren, hätte ich gesagt, sowas wie Click and Collect, das macht doch keiner, weil dann kann er sich doch auch gleich heimschicken lassen. Und jetzt denke ich mir eigentlich irgendwie, das erspart dir diesen, das holt jemand für dich raus. Also ja. wenn jetzt so ein Händler, keine Ahnung, wenn du jetzt, keine Ahnung, sagen wir so ein Mediamarkt, der halt irgendwie so Zeug verkauft, wenn du zu dem jetzt sagen kannst, ich bestelle das jetzt und in einer Stunde hole ich es ab, richt's mal her. Ich weiß gar nicht, ob ich in die Läden überhaupt wieder reingehe. Weil ich finde das, weil dieses aus einem Katalog von vorhandenen Artikeln aussuchen können und dann auf den Knopf drücken, schick's mir, das ist dann im Prinzip genau dasselbe, nur dass ich halt vielleicht sogar noch schneller das haben kann. Also ich finde das echt super.
Also ich glaube aus Kundensicht ist es, glaube ich, ganz cool. Aus Sicht des Supermarkts ist es, oder aus Sicht des verkaufenden Ladens ist es scheiße. Zum einen brauchst du die Leute, die immer mehr eingehende Bestellungen dann aufladen, bearbeiten, abwickeln. Das ist das eine. Und zum anderen wollen die Märkte ja, dass du da reingehst, weil du tendenziell dann IKEA als Beispiel genommen, halt nur 20 Teelichter, eine Topfpflanze und ein Regal mitnimmst.
Ja, ich verstehe das schon, aber wenn wir immer darum, also wenn es immer nur darum geht, wie können wir uns gegen den Onlinehandel wehren, dann ist das für mich einfach was, wo ich sagen kann, hey, also der Packer bei Amazon im Lager verdient halt Betrag X. Und wenn das Bauhaus jetzt jemanden einstellen würde und sagen würde, hey, du holst halt die Sachen, machst das halt quasi auch, ja, dann muss das halt einfach auch drin sein.
Und, hast du bei IKEA, kurze Zwischenfrage, weil es mich sehr verwundert hat, hast du bei IKEA, als du da warst, auch immer irgendwelche kleinen Geschenkle mitbekommen? Weil ich war jetzt zweimal in Augsburg,
kein Hotdog,
zweimal Sachen von IKEA abgeholt und einmal habe ich.
Ja, stimmt. Einmal hatten wir so ein Geschirrtuch, glaube ich, war einmal eins dabei. Aha.
Also ja, bei mir waren es einmal Mandelplätzchen und einmal, was ich sehr, sehr lustig finde.
Mandelplätzchen haben wir auch gehabt, stimmt, ja.
Ja, was ich sehr lustig finde, weil meine Frau ja überhaupt keinen grünen Daumen hat. Und es war ihre Bestellung und wir haben zwei Plastikpflanzen mitbekommen, einfach so. Und meine Frau so, willst du mich jetzt verarschen? Was soll denn das jetzt? Ja.
Also was ich ja noch gut finden würde, ist, also wir kennen ja auch Leute, die diese Click-and-Collect-Gebühr ziemlich unverschämt finden. Ich würde mich noch freuen, wenn jetzt IKEA so, keine Ahnung, wenn Corona vorbei ist, irgendwann einfach sagt, naja, wenn du in deinem Kundenkonto mit deiner Family Card irgendwie 2-3 Mal Click and Collect in der Zeit gemacht hast, dann geben wir dir nochmal 10 € Gutschein. Danke, dass du uns auch während der Pandemie besucht hast und so. Das würde ich jetzt eigentlich schon mal ganz fair finden. Aber ich bin wirklich, also bei IKEA bin ich echt total begeistert. Und da gibt's ja doch, klar gibt's diese Bummelausflüge, wo ich nie mitkomme, also nie. Nein. Und dann gibt's diese Ausflüge, wo man sagt, wir wollen jetzt eine neue Ding A, B und C haben. Du gehst eigentlich gar nicht hoch, sondern du gehst hoch, direkt wieder runter in die Halle und lädst das Zeug ein. Wenn ich sowas machen würde, das würde ich nur per Click and Collect holen. Also es finde ich echt wirklich überragend, wie die das machen. Und ich weiß nicht, wer in letzter Zeit von euch im Apple Store in der City Galerie in Augsburg war. Die haben das auch super. Also da steht vorne Security, die kontrollieren nochmal deinen Termin. Und dann kannst du halt da hingehen und dann sind da die netten jungen Leute von Apple und kannst mit denen kurz das Schwätzchen halten und dann holt ihr dir die Sachen. Das ist geil. Das ist echt.
Also da habe ich einfach wahrscheinlich in der Vergangenheit auch zu oft das bei Händlern, die es angeboten haben, schon genutzt. Also auch im Apple Store. Ich habe mir da so viel in den Apple Store bestellt, genau um sowas halt, um es relativ schnell zu haben und trotzdem halt nur sich andere Sachen anschauen zu können. Und das hat eigentlich immer ganz gut funktioniert. Bei IKEA weiß ich nicht, da haben wir ja so diese Diskussion schon gehabt, sind diese 10 € gerechtfertigt, weil im Endeffekt sind die Mitarbeiter ja eh da. Das ist halt so ein bisschen, ja, aber die Frage ist halt, für was zahlst du die 10 €, dass die Mitarbeiter, im Normalfall ist es so, weil sie halt einfach mehr, oder meiner Einschätzung nach, dass sie mehr Mitarbeiter brauchen, die zu dem normalen Kunden Frequenz halt nur diese Click-Collect-Geschichte machen. Aber wenn die Mitarbeiter,
einzelne Leute, ja.
Aber wenn die Mitarbeiter, also
wirklich
da sind, oder.
Ja, aber die sind ja nicht da. Die sind ja in Kurzarbeit. Wenn der Laden die zu hat, dann sind die in Kurzarbeit. Und Kurzarbeit kostet den Laden nichts. Und wenn die halt sagen, okay, da ist jetzt aber jemand da, der holt das ab, dann muss man den ja bezahlen. Und das Einzige, was ich bei IKEA tatsächlich nicht verstehe, was ich mir überlegen würde, ist warum die keine Staffelung drin haben. Also, weil, ja, ich sehe das jetzt schon auch schwierig, wenn du jetzt einen Fachboden für deinen Schrank kaufen willst, weil du sagst, ich habe jetzt meinen Schrank in der Corona-Zeit ausgemistet, dass der halt auch 10 € kostet, genauso wie wenn du halt 5.000 € Schlafzimmer bestellst. Das finde ich schon ein bisschen, sagen wir mal, seltsam. Also vor allem in anderen Bereichen, in diesen, bei den Lieferungen und so, da haben die ja Staffelpreise. Also da kostet dann, keine Ahnung, bis 750 Euro und dann bis 2000 Euro und so. Und also ich finde jetzt, also wir unser Schlafzimmer, also wir haben wirklich ein komplettes Schlafzimmer von Ikea bestellt, also wirklich komplett. Das war ein so ein großer Sprinter voll. Und das haben wir uns halt herrichten lassen. Das kam auf 6 oder 7 Wegen. Das kostet halt 10 Euro. Für das mache ich nicht rein und mache irgendwie. Das mache ich nicht. Also, nee, das richtig, hole ich mir nicht selber raus, das Zeug. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt eben, keine Ahnung, für irgendjemanden, was habe ich da bestellt? Irgendwas, keine Ahnung. Da war es eben auch so. Da hat es halt dann 10 Euro gekostet für 30 Euro oder 50 Euro. Materialwert. Das ist halt ein bisschen seltsam.
Also im Prinzip zahlst du mit den Euro einfach dem Konzern IKEA Geld dafür, dass sie in Corona-Zeiten den Mords Reibach machen und ihre Mitarbeiter nicht zahlen müssen, weil sie in Kurzarbeit sind.
Naja, aber die Miete müssen sie ja trotzdem bezahlen. Also die
haben doch keine Miete. Die Läden gehören doch IKEA. Also sagen wir so, ich finde, es ist nachvollziehbar, dass IKEA dafür Geld will, aber ich finde es halt, ja, also ich habe keine Ahnung, wie IKEA jetzt durch Corona durchgekommen ist, ob bauchsgefühlmäßig hätte ich gesagt, die haben einfach mehr verkauft, weil die Leute weniger in Urlaub gefahren sind und deswegen mehr für sich zu Hause gekauft haben und ich glaube nicht, dass es IKEA jetzt so schlecht geht, dass die auf sowas angewiesen sind, sagen wir so.
Ich würde da das kurz aufgreifen, was Stefan gesagt hat. Ich glaube, dass IKEA den meisten Profit mit Impulskäufen macht. Und wenn dir Impulskäufe wie hier, ich nehme mal nochmal schnell eine Packung Kekse mit und hier nochmal Teelichter und schau nochmal, die Lichterkette sieht doch ganz nett aus und hier, also jeder muss ja mindestens einmal im Jahr so einen neuen Dino mitnehmen von den Stofftieren und so. Also ich glaube, damit machen die ihren richtigen Reibach. Und vor allem auch mit so Sachen wie, also die gesamte Geschirrabteilung, eigentlich das gesamte Erdgeschoss, das ist ja keine Ware, die du jetzt online per Click and Collect bestellst. Click and Collect ist halt, keine Ahnung, das ist jetzt eine Kommode, das ist jetzt ein Packschrank und weiß ich nicht, aber das alles, was da unten drin ist, wo man durchgeschleust wird, wo man dann unten schon quasi sagt, wir brauchen nichts, aber wir nehmen trotzdem einen Wagen, das ist doch Zeug, das man halt mitnimmt, weil es halt billig ist und man das mal in der Hand angekrabbelt hat und sagt, ja, jetzt kommt, das können wir schon brauchen irgendwann. Keine Ahnung, auch so diese Ordnungskisten und dieses ganze Zeug, also
da möchte ich ganz kurz widersprechen, doch, das
ja, ist ja, wir haben die auch bei Click & Collect bestellt,
ja, bestellt, weil ich war in Augsburg und habe das mit Click & Collect geholt. Ganz kurzer Einwurf übrigens, wenn ihr Möbel braucht, jetzt ist eine echt geile Zeit in Möbelhäusern, weil keiner sonst in Möbelhäuser. Ich empfehle nicht, mit einem 2-jährigen Kind ins Möbelhaus zu gehen und einer schwangeren Frau. Das ist in Kombination eher schwierig. Aber also wir waren jetzt zweimal beim Segmüller zum Beispiel und das war richtig angenehm, weil kein Mensch dort war und viele Verkäufer dafür da waren.
Ja, also, wobei ich tatsächlich sagen muss, dass das finde ich immer maximal abschreckend. Also ich bin sehr ungern in Möbelhäusern, eben genau aus dem Grund, weil man eigentlich von diesen Verkäufern meistens schon verfolgt wird, die hinter einem, im Sicherheitsabstand von 8 Meter hinter einem herschlendern.
Also
ich bin nicht gern in Möbelhäusern.
Ich möchte kurz abschließen mit der Information, dass IKEA im Jahr 2020 5,33 Milliarden Euro Umsatz gemacht hat, im Jahr 2019 5,28 Milliarden, also keinen Einbruch oder keinen Rückgang vom Umsatz im Corona-Jahr hatte. Okay. Also insofern glaube ich nicht, dass IKEA da irgendwelche Auswirkungen davon hat, dass die Leute nicht in die keine Impulskäufe tätigen.
Naja, aber du weißt jetzt ja nicht, ob das bei IKEA jetzt in dem Fall auch, ja, ob die Marge halt, also ich kann es ja auch nicht sagen. Ich meine, die Vorstellung ist immer, dass die Marge bei diesem ganzen Krabbelware einfach extrem hoch ist.
Nee, glaube ich nicht. Also zum einen hat IKEA, glaube ich, genauso wie Apple, einen relativ deutlichen, eine festgeschriebene Marge, die sie damit ihren Produkten verdienen wollen. Und zum anderen sind diese Billigprodukte, also auch die Hotdogs und so weiter, die sind ja eigentlich nur dafür da, um kognitive Dissonanz zu schaffen, dass du halt, auch wenn du die 1000 Euro Kommode oder den 1000 Euro Schlafzimmerschrank bei IKEA kaufst, der eigentlich 800 Euro beim Innenhofer kostet und beim Rausgehen aber nur den 1 Euro Hotdog isst, dass du dann trotzdem das Gefühl hast, dass der Einkauf billig war. Das ist ja der Spin, den IKEA da bei diesen Billigprodukten an der Kasse mitzieht. Und ich glaube nicht, dass die Teelichter, die du für 2 Euro kaufst, dass die im Einkauf wirklich so billig sind, dass IKEA da irgendwie den Mords Reibach macht. Also ich glaube schon, dass die Möbel bei IKEA sich selber tragen und einfach durch den Effekt letztes Jahr, dass viele Leute daheim sind und viel renoviert sind. Ich meine, in den Baumärkten war es ja nicht anders, dass das, glaube ich, schon jetzt nicht dazu beitragen hat, dass IKEA weniger Gewinn gemacht hat. Ich glaube, das ist einfach Vorjahresniveau und ich glaube, dass da jetzt kein Effekt irgendwie war. Aber das ist jetzt reines Bauchgefühl. Aber wir sind ja nicht der IKEA-Podcast und auch nicht der Amazon-Podcast.
Haben wir noch ein Großunternehmen, das wir kurz durch?
Apple habt ihr jetzt, Tesla.
Apple habt ihr ja gestern schon, nicht gestern, letzte Woche schon gemacht.
Tesla können wir noch durchspielen. Also gestern hatte ich den ersten Besuch vom Ranger. Uschi, Ranger, Uschi, der Grieche. Nein, der Ranger war da, weil ich habe hier mir einen Homelink-Garagentoröffner einbauen lassen. Im Prinzip ist es sowas ähnliches wie eine Universalfernbedienung für Garagentore. Das heißt, du baust den ein, kannst dann mit deinem bestehenden Sender einmal vors Auto hin stehen und dann quasi sagen, was du für ein Garagentor hast und dann dein Garagentor oder den Tesla quasi als Garagentoröffner an das Garagentor mit anlernen. Also ich fahre jetzt quasi in den Hof, Tipp in meinem Display auf eine Taste und das Garagentor geht auf. Und das ist schon ziemlich cool. Aber was der Ranger mir dann gleich eröffnet hat, ist, dass für mein Model 3 ein Rückruf läuft oder eine Feldmaßnahme läuft, weil Tesla bei der Serie, bei der Charge von meinem Tesla ein Problem bei den Schweißrobotern hatte. Das heißt, dass ich habe ja ein durchgängiges, also kein durchgängiges Glasdach, sondern ein zweiteiliges Glasdach, das in der Mitte so eine Strebe hat, und an der linken Seite, nee, an der rechten Seite von der Strebe hat der Schweißroboter vergessen, einen Schweißpunkt zu setzen, was dazu führt, dass das Blech nicht direkt auf Blech sitzt, sondern so ein leichter Spalt sich gebildet hat, und was wiederum dazu führt, dass wenn Wasser unter die Dichtung reinfließt, dass die direkt in den Innenraum reinfließt.
Das hört sich nach ganz wenig Spaß an, das wieder zu beheben, weil da muss bestimmt nur sowas wie der ganze Dachhimmel raus und so.
Nee, also tatsächlich ist.
Kriegst du ein neues Auto?
Kein neues Auto. Die machen im Prinzip die Dichtung raus von dem Dachfenster. Das ist also die eingesteckte, nicht die geklebte Dichtung. Drücken dann Klebematerial in den Spalt, der da entstanden ist, von beiden Seiten, und dann ist das geschehen. Also die haben gesagt, eine Stunde brauchen sie dafür, und leider muss ich dazu halt nach Augsburg fahren, weil das der Ranger nicht selber machen kann, weil die da irgendwie, keine Ahnung, geraden Untergrund brauchen und das können sie halt nicht gewährleisten bei Außeneinsätzen. Aber zeigt mir wieder, dass Tesla zwar ziemlich coole Autos baut, aber das mit dem Blechbiegen und dem Schweißen, das ist noch nicht so ihre Stärke.
Und das mit dem Fabrikbau, wie man kürzlich gehört hat, ja auch nicht.
Was? Fabrikbauen?
Mit dem Fabrikbauen in Deutschland.
Ja, wobei da ist natürlich die Frage, da ist halt auch die maximale Impulsivität von einem Elon Musk auf die maximale Unflexibilität von der deutschen
Behörde
gestoßen. Also da bin ich echt mal gespannt, ob dieses Werk in Brandenburg jemals Autos produziert
Wahrscheinlich werden wir in ein paar Jahren Lost Place drüber sprechen. Schaut mal, hier steht noch so ein Roboter, den jemand mal hier reingestellt hat.
Ja, ja.
Kannst du dich an die Fallout-Spiele erinnern, Martin?
Ja.
So stell ich mir das dann vor. Weißt du, wo dann noch so und dann sehen die dich, wenn du reinkommst.
Ja, oder wie bei Last of Us natürlich. Das ist, dann wäre es schon zugewuchert. Aber ich kann ja dann in 4 Wochen, also ich habe mir ein neues Fahrzeug, also ein gebrauchtes Fahrzeug mal jetzt gekauft. Und in 4 Wochen werde ich dann, wenn wir darüber sprechen, mal über so Sachen wie Alexa im Auto. Alexa, stopp. oder Wireless CarPlay und Connected-Dienste und so weiter, da werde ich dann auch nochmal was erzählen können.
Ich bin ja echt gespannt, wie BMW das inzwischen auf die Kette kriegt, weil nach meinen Erfahrungen mit VW, mit den Erfahrungen von, oder VW Skoda, mit den Erfahrungen von meinem Vater, der sich gerade einen neuen Peugeot gekauft hat, der aus sowas von einfach Offline-Dienste hat, das ist echt nochmal eine Stufe drauf, der hat ja auch so, also eigentlich haben die Autos ja alle inzwischen SIM-Karten drin, weil sie einfach diese Notruf-Funktionalität anbieten müssen. Der hat auch extra noch so eine Peugeot Connect-Box als Zusatzausstattung, beziehungsweise war in einem Paket drin, aber gibt es auch als Zusatzausstattung. Die Peugeot Connect-Box, also Disclaimer, ich habe mich zwei Stunden damit beschäftigt, vielleicht habe ich auch alles falsch gemacht, aber die Peugeot Connect Box, die eine SIM-Karte eingebaut hat, liefert zum Beispiel Fahrdaten nur, wenn das iPhone mit Bluetooth oder das Smartphone mit Bluetooth mit dieser Connect Box verbunden ist und die App offen ist. Wenn die App zu ist, kann ich die Fahrten, die mein Vater da durchführt, nicht nachverfolgen oder kann er die Fahrten nicht nachverfolgen. Er hat mir das gezeigt, er fährt so, keine Ahnung, nicht viel, aber ab und zu mal halt nach Dietmannsee zum Einkaufen und er hat halt irgendwie an dem Montag eine Hinfahrt und am Donnerstag eine Rückfahrt und die Fahrten dazwischen sind halt einfach nicht gelockt, weil er die Connect-App nicht offen hatte und die sind einfach verloren. Also die kann man dann auch nicht im nachträglich nochmal synchronisieren oder sowas. Also das ist alles irgendwie total schief.
Also ich bin auch gespannt. Also der hat ja also so alles an Connect-Diensten, was es so gibt und ich bin vor allem so auf Remote-Verriegelung, weil ich bin ja ein chronischer Autozusperrvergesser. Das finde ich dann schon ganz praktisch. Also,
aber was ist das für ein Modell? Ist das ein 2000, wie alt ist der? Ist der neu oder gebraucht?
Nein, es ist ein gebraucht, das ist ein 2017.
Ah, okay.
Die haben aber Wireless CarPlay, gibt es schon seit iOS 9, glaube ich.
Ja, wir waren ja die Ersten, die das einbauten.
Das waren die Ersten und das ist jetzt schon die von diesem, das heißt ja, die haben das tatsächlich NBT genannt. Dieses Infotainment-System heißt NBT im Sinne von Next Big Thing.
Oho.
Also, und der hat ja schon das NBT Evo, also das Neuere dann schon drin. Bin wirklich gespannt. Keine Ahnung, was da alles möglich ist.
Hast du da eine Abo-Gebühr? Weil das war ja bei BMW am Anfang so, dass die für CarPlay wirklich Geld verlangt haben. Irgendwie so, ich glaube sogar irgendwie 100 Euro im Jahr, wenn nicht sogar mehr.
Ja. Genau, also es waren, du hast es für 3 Jahre für 300 Euro, ja, beziehungsweise am Anfang sogar für 399 Euro kaufen können. Sind aber 2019 oder 2020 sind sie zurückgerudert und haben gesagt, sie stellen das Abo-Modell ein und jeder kann das jetzt durch die einmalige Zahlung quasi für immer nutzen und jeder, der dieses 3-Jahres-Gebühr bezahlt hat, bei dem ist es quasi freigeschaltet. Und
der kriegt einen 300 € Bonus für die In-App-Purchases im BMW-System für neue Farbmuster bei der LED-Innenbeleuchtung oder so.
Also ich kann es jetzt so nicht sagen. Also mein Fahrzeug hat diese 3-Jahres-Gebühr eben bezahlt gehabt. Und leider weiß ich aber nicht, ob das dann an das Fahrzeug oder an den User gebunden ist, weil ich jetzt nicht weiß, ob wir bei Tesla sind oder bei jemand anderem. Aber ich gehe mal davon aus, dass es dabei ist. Aber auch so dieses mit dem, ich finde das eigentlich schon ganz cool, da ist jetzt WLAN ja auch mit dabei. Mhm. Also und keine Ahnung, wir haben jetzt mal gesagt, wenn wir in Urlaub fahren, dann nimmst du das ja alles von der Telekom. Also mhm. die haben diese Telekom Car Cloud oder mhm. irgendwie heißt das ja, keine Ahnung. Und dann kannst du irgendwie sagen, ja, zahlst halt 15 Euro, kriegst 5 Gigabyte, mal für einen Urlaub ist das eigentlich echt eine coole Sache. Mhm. Also kannst schon im Urlaub einfach, können dann alle WLAN nutzen drin, finde ich eigentlich schon ganz cool.
Aber das heißt, du kannst jetzt auch nicht deine SIM da reinstecken, sondern das ist so, wie es bei VW jetzt war, bei meinem Octavia, dass du halt einfach so ein Hotspot-Paket dazu buchst.
Genau, es gibt aber, es ist, wir hatten entweder den BMW oder einen Audi zur Auswahl und beim Audi wäre es eben so gewesen, da hättest du deine eigene SIM-Karte auch reinstecken. Mhm. Aber am Ende habe ich es nicht daran festgemacht.
Ja, weil
an Wireless CarPlay natürlich.
Weil BMW jetzt auch ich weiß gar nicht, ob das auch in der WWDC letztes Jahr gefeatured worden ist, also in der Apple Entwicklerkonferenz, die haben ja auch dieses Keyless, also dieses iPhone-Key-Geschichte.
Ja. Wie hieß denn das? Also das hat das natürlich nur nicht, aber, ja. Aber die neuen Modelle haben das und VW hat es ja jetzt auch, also bei VW kannst du es jetzt auch benutzen. Ich finde das eigentlich schon ganz cool. Also ich meine, das ist jetzt ja wirklich, so ein Schlüssel ist einfach, also.
Also bei Tesla geht es ja auch, der merkt sich quasi das Bluetooth-Profil von einem iPhone und verwendet das dann als Schlüssel, wie auch immer. Das hat bis iOS 4.5 problemlos funktioniert. Jetzt seit dem Update hat da irgendwie so ein bisschen, da muss die App ab und zu mal anstupsen, dass der wieder die Verbindung herstellt. Also ich kann, der erkennt halt auch, wenn das iPhone aus dem Auto raus ist, dann sperrt er automatisch ab zum Beispiel. Und das ist echt cool. Und bei Tesla ist es ja eh so, dass das Ding always on ist im Prinzip und dass du halt auch, was ich bei Audi und bei Skoda nie verstanden habe, dass zum Beispiel so Dinge wie diese Standheizung, dass das so ewig gebraucht hat oder auch du hast ja auch so eine Hupe und so eine Lichthupenfunktionalität, dass das Auto auf dem Parkplatz zum Beispiel findest. Das hat teilweise echt halbe Minutenweise, teilweise bis zur Minute gedauert, wenn ich in der App auf den Button gedrückt hat, bis das Auto drauf reagiert hat. Und das ist halt bei Tesla einfach instant. Das heißt, ich klippe da drauf und dann hupt der sofort.
Das nutzt du dann wahrscheinlich einmal oder zweimal aus Spaß oder wenn du wirklich dein Auto nicht mehr findest und dich echt nicht mehr erinnern kannst. Aber sonst ist es dann halt so ein Feature, dass du halt einfach links liegen lässt, weil die Bedienung irgendwie nervig ist oder weil es zu nervig ist.
Ja. Und also beim Tesla, ich habe eigentlich nie einen Schlüssel dabei. Also was heißt Schlüssel? Diese Keycard-App, Tesla macht ja alles über eine RFID-Karte, diese zwei mitliefern statt einem Schlüssel. Und ich habe die ich habe die hier daheim und nehme eigentlich immer bloß iPhone mit. Und das funktioniert echt ziemlich cool.
Also inzwischen ist es bei mir fast so, dass ich regelmäßig, wenn ich mit dem Auto fahre, vergesse den Autoschlüssel mitzunehmen. Ich komme ja jetzt hier mit dem Fingerprint und mit dem Smartphone rein und ich brauche meinen Schlüssel nicht mehr zum Autofahren.
Ja.
Was jetzt natürlich sehr ärgerlich ist, weil so ein neues Ding haben wir ja nicht.
Also Stefan, das heißt Tesla kaufen. Ja. Nee, also bei mir ist es genau umgekehrt, weil ich mir jetzt echt überlege, so ein Nuki oder sowas an die Haustür zu machen, dass ich meinen Schlüssel einfach nicht mehr mitnehmen muss. Ja. Ich brauche nur noch für die Haustür. Und
Aber du hast doch auch ein elektrisches Schloss drin,
oder? Nee.
Ah, okay. Na ja, gut,
Also das haben wir ja beim wie wir hier renoviert haben, haben wir das einfach rausgeschmissen, weil der wo drin war, hat nicht mehr funktioniert. Dann war es auch ziemlich albern, weil die Freisprecheinrichtung oder der Hörer tatsächlich 1,5 Meter weg von der Haustür war. Also da hat man wahrscheinlich in den meisten Fällen einfach durch die geschlossene Haustür mehr gehört als durch die Freisprecheinrichtung. Und dann habe ich das irgendwann mal deaktiviert und wir haben jetzt einfach bloß das, wo halt vorher, das war halt so ein alter 70er, 80er Jahre Siedle, die jeder kennt, mit dem kantigen Kopfhörer, mit dem kantigen Lautsprecher, mit den Noten drauf und unten halt der Klingeltaster. Da haben wir jetzt einfach eine Edelstahlplatte machen lassen, wo einfach bloß ein Klingeltaster drauf ist. Mhm. Aber ich habe ja schon mal so ein Nuki da gehabt. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Das Problem war, ich wollte nicht diese Bridge, also ich wollte nicht diese Cloud-Funktionalität von Nuki nutzen, weil das irgendwie so bauchgefühlmäßig habe ich dann so ein bisschen Probleme gehabt. Und der Bluetooth hat nicht zum Apple TV gereicht, dass ich es über HomeKit machen konnte. Also das war so ein bisschen die Krux, deswegen habe ich es dann wieder zurückgeschickt. Aber ich überlege jetzt echt, ob ich das irgendwie nochmal machen soll. Oder ja, weiß nicht.
Wo du gerade, wir hatten ja auch schon das ein oder andere Mal eine Folge oder eine Diskussion über Internet of Things, vor allem Internet of Dummen Things. Und woran ich gerade beinahe verzweifelt bin, war scheideschöne LED-Lampen zu finden, die preislich im Rahmen sind, A, und B, nicht irgendwie jeweils eine Kack-Fernbedienung dabei haben oder noch so eine bescheuerte, jetzt irgendeine App aus südöstlichen Ländern, mit der du dann irgendwie deinen Farbwechsel nein, ich will einfach eine warm weiße LED, die schön aussieht. Ja. Das ist ja absurd, was es da inzwischen gibt. Und ich war kurzzeitig echt am Überlegen, ja, okay, dann hänge ich mir 4 dieser LED-Lampen im Flur und verstecke irgendwo diese 4 dann dazugehörigen Fernbedienungen. Hm.
Du meinst jetzt also so Panels echt, oder sowas?
Ja, genau so LED-Panels. Ja.
Das sind eigentlich die von Ikea gar nicht schlecht.
Floalt, meinst du?
Die Floalt?
Genau.
Habe ich auch 4 Stück hier.
Unten. Ja. Die habe ich jetzt für hier unten. Wir haben Lampen online, Lampenwelt, Lampen24.de, Lampenhaus, schöner wohnen Lampen. Jetzt auch mal welche bestellt, die sind dann auch ganz gut geworden. Aber also
die Alternative wäre im Prinzip Shelly, der gute alte Shelly, und das Steuergerät von der Lampe einfach rauswerfen, weil die fast alle auch mit 12 Volt laufen. Und im Prinzip den, also quasi, da hängt ja ein Netzteil dran, dann das Steuergerät und dann die LED. Und einfach zwischen Netzteil und LED das Steuergerät durch ein Shelly ersetzen.
Also ich habe ja noch zusätzlich ein dummes Panel, also das ist das, was hier oben an meinem Schreibtisch dran hängt. Das ist so ein dummes Panel. Das ist von LEDvance und hat irgendwie, ich glaube, 60 Euro gekostet, ist dimmbar und warm und kaltweiß. Also mit dem bin ich eigentlich echt zufrieden.
Aber wie schaltest du das?
Über mein Stream Deck kann ich es schalten. Also ich habe ein Shelly natürlich, ich habe kein Shelly dran, sondern ich habe das Ganze an der Meros Steckdosenleiste eingesteckt. Also es ist keine Deckenlampe. Es ist halt wirklich, ich habe es an der Steckdose eingesteckt.
Okay, aber wie machst du dann die, also du schaltest bloß ein und aus und hättest ja, genau, dann über eine Fernbedienung die Möglichkeit, die...
Genau, richtig. Okay. Aber ich habe es halt einmal, für mich eingerichtet, wie ich es brauche und das ist super. Also das ist quasi über meinem Schreibtisch eine Beleuchtung. Mhm. Und die brauche ich nur, also das läuft halt immer so mit als Hintergrundlicht, aber da brauche ich nie mehr. Bin ich echt zufrieden. Mhm.
Ja, wie gesagt, also mir reicht auch dumm in den meisten Fällen, zumindest jetzt mal anfangs. Aber da gab's schon echt, also da gibt's echt einen Scheiß. Und du kannst mit jedes Ding will in dein WLAN rein. Und ich möchte nicht jedes Ding in meinem WLAN haben. Nee. Vor allem, wenn es keine Vorteile, also nee, also einfach nicht. Und dann hast du irgendwie 12 Zusatzfunktionen. Grün oder singt noch was dazu. Speaker drin für 30, also LED-Panel mit App und Lautsprecher.
Das ist
30
cool.
Oder 35 Euro. Das, also da dachte ich mir dann so, ey, da kannst du nichts falsch machen.
Nee, da ist,
nein.
Ich hoffe, du hast eine gute Brandversicherung.
Nein, das wäre mir eigentlich alles egal, aber mir ist es, ich bin so empfindlich auf dieses Brummen, wenn die zum Brummen anfangen, dann nehme ich sie und schmeiße sie aus dem Fenster. Nein, ich bin wirklich, was dieses Trafo-Brummen und so, da bin ich, das kann ich einfach nicht haben. Also da, das geht nicht. Ja. Bin ich so empfindlich. Und bei Michi war es, glaube ich, auch mal so. Der hatte wohl auch mal so ein Fluoralt-Panel. Ja. Das
hat gefiebt.
Ja,
ab einer bestimmten Helligkeit.
Und ja, zwar, das haben ganz viele. 50% ist meistens so die Grenze. Wenn du es unter 50% machst, das sind die billigen, die dann meistens zum Fiepen anfangen. Ja.
Krass, okay.
Ja, aber das Schöne an diesen LED-Geschichten ist eigentlich, dass du wirklich hinten raus alles austauschen kannst, wenn du drauf Wert legst. Also wenn du ein Panel gefunden hast, wo dir von der Form passt und wo das Licht angenehm ist und der Trafo nicht fiebt, dann kannst du halt wirklich zwischenrein klemmen, was du willst. Und dann, auch wenn dann der Trafo mal anfängt zu fiepen, dann kannst du im Prinzip auch einfach einen Trafo austauschen. Weil die sind halt alles normalerweise diese 12-Volt-Panels, die aus irgendwelchen, egal wo du sie her hast, aus irgendwelchen chinesischen Fabriken fallen. Und die Steuergeräte und die Trafos halt dann irgendwie von dem Hersteller in Anführungszeichen zusammengeklebt werden, um da das Produkt rauszubauen. Aber wenn, wie gesagt, ich habe jetzt auch das Fluoralt, das gefiebt habe, habe ich dann austauscht, dann hat das zweite angefangen zum Fiepen, da habe ich einfach ein anderes Netzteil dann reingepackt und reingeklebt und dann hat es wieder funktioniert.
Also wenn wir jetzt nochmal auf unser Thema von vorhin kommen mit den gekauften Rezensionen, finde ich es bei sowas noch viel schwieriger. Also du hast jetzt irgendwie, optisch sieht das alles gleich aus. Du hast optisch 10 verschiedene LED-Panels, die im Preisbereich von 30 bis 400 Euro sind. Woher willst du denn jetzt sagen, welches denn jetzt tatsächlich...
Ja.
Welches kaufst du denn da? Und deswegen ist es bei mir so, ich habe also diese Fluoralt-Panels, die waren halt, damals gab es ja nichts anderes, das waren ja die IKEA waren ja die ersten, die relativ groß damit zu einem vernünftigen Preis rausgekommen sind, mit dem 30x90, 60x60. Das ist jetzt ja schon ein paar Jahre her, da gab es jetzt noch nicht so wie Sand am Meer wie jetzt. Und damals habe ich die gekauft und jetzt das LED-Warns habe ich tatsächlich nur, also da ging es jetzt auch relativ lang, wo ich mich da informiert habe und das, da habe ich wirklich explizit darauf geachtet, dass halt Leute gesagt haben, wie verhält sich das bei niedrigem Licht, also wenn wenig Licht ist, gibt es dann Fiepen, gibt es da kein Fiepen und dann muss ich natürlich auch sagen, die geben 5 Jahre Garantie drauf, das war dann schau was, wo ich gesagt habe, ja, also wenn es dann irgendwann mal zum Flimmern anfängt und so, dann haue ich den wieder zurück. Aber finde das echt schwierig, bei vielen Sachen, wo du einfach nur sagst, ja, also das sieht alles genau gleich aus. Da ist dann der chinesische Hersteller A, B, C, D oder E drauf und die Preise sind teilweise wirklich extrem unterschiedlich.
Das finde ich eigentlich so dann auch wirklich so, das ist dann so diese Entscheidung, wo ich eigentlich nur verlieren kannst. Also vor allem, wenn es dann so, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das hatte, da gab es dann irgendwie so. Ich glaube, bei Kameraakkus ist das oftmals so. Also wenn du irgendwie jetzt für die Nikon, für die Spiegelreflex einen Akku kaufst, dann kannst du entweder den Originalakku für 80 Euro kaufen, dann kannst du bei Amazon, gibt's Drittanbieter, die das für 40 Euro machen und es gibt Drittanbieter, die es für 2 Euro machen oder sowas. Und dann ist immer so die Frage, also zum einen, was hat dieser 40 Euro Akku, was der 2 Euro Akku, der ist jetzt übertrieben, aber vielleicht 20 Euro Akku nicht hat? Also ist dieser doppelte Preis gerechtfertigt oder macht es der bloß halt einfach teuer, um mehr Geld zu verdienen mit dem Akku? Das ist so das, wo ich mir dann immer denke, weil wenn es dann schon nicht original ist, ob ich dann wirklich sage, ich nehme das ein bisschen günstigere oder ich nehme das viel günstigere. Das ist so diese Entscheidungszwickmühle, in der ich dann immer bin und mir dann überlege.
Ja, gerade bei Akkus ist es ja so schwierig, gell? Weil auf der einen Seite ist ja dann, man hängt ja dann manchmal doch noch ein teureres Gerät dran und wenn der Akku sich jetzt dann innen drin aufbläht oder irgendwas, ist es halt blöd. Ich habe mal gehört, dass es bei Akkus ganz oft so ist, also vor allem auch bei den MacBook-Akkus, dass die halt quasi aufgekauft werden, also die als defekt geltenden Akkus werden aufgekauft und die werden dann irgendwie aufbereitet und diese Aufbereitung kann man vernünftig wohl machen. Mhm. Man kann sie halt so machen, dass sie halt 2 Monate ganz gut Akku halten und dann halt einfach nicht mehr. dass es halt im Prinzip daran liegt.
Das hatte ich mal bei einem iPhone von meiner Schwiegermutter. Die hat irgendwann mal ein iPhone 5 gehabt. Ich glaube iPhone 5 war es. Und da ist der Akku halt relativ schwach gewesen. Dann habe ich einen neuen Akku irgendwie für 30 Euro oder sowas gab's das gekauft. Da hat man noch irgendwie relativ gut selber wechseln können. Dann hat er irgendwie 2 Monate super funktioniert und dann ist er halt so rapide abgefallen, dass dann im Prinzip wieder den gleichen Stand hattest wie vor dem Akkuwechsel nach ein Vierteljahr, vielleicht lass es ein halbes Jahr sein. Dann war die Entscheidung, machen wir jetzt nochmal einen 29 Euro Akku rein oder tauschen wir gleich das Handy aus oder kaufst halt doch für 80 oder 90 Euro den Originalakku oder lass es für 80, 90 Euro von Apple selber wechseln. Da kann man dann aber Gott sei Dank dieser Akkuwechsel, da gab es dann irgendwo so eine Akkuwechselgeschichte von Apple, wo sie es dann auch vergünstigt für 40 Euro oder sowas anboten haben. Dann hat's iPhone nochmal ein Jahr länger gehalten oder zwei, aber muss man halt auch mal Glück haben.
In der nächsten Folge werden wir drüber sprechen müssen, welches Android-Handy ich mir demnächst kaufe. Oder kaufe ich mir vielleicht so ein.
Und mit wem sprichst du dann da? Es wird ein Monolog, also, oder?
Ein Monolog mit meinem Monitor und meinen 12 unterschiedlichen USB-Ladegeräten.
Also ich kann nur sagen, ich werde dir nicht helfen können. Also für mich ist das nee.
Ich mach das nicht.
Ich habe auch das nicht. Nur die
weißt, lass uns doch mal gucken.
Meinung so nah wie möglich, am besten so wenig wie möglich Einfluss vom Hersteller auf die Software. Am besten Google Direct Phone oder irgendein Hersteller, der wirklich plain Google draufpackt, aber eine andere Ansage habe ich da auch nicht zu dem Thema.
Lass uns doch mal gucken, was bei Amazon auf Platz 1 ist. Also die mal die Rezensionen lesen und dann können wir.
Warte, ich gebe dir mal ein Handy.
Android.
Android musst du dazugeben.
Android-Handy. Also,
wenn ich das jetzt eingib, sagt er, für dich würde hier nichts gefunden.
Also ich habe hier die Empfehlung unserer Verlagspartner. What the fuck? Die Empfehlung für Kinder ist das Nokia 3310 2G. Für Jugendliche ist das Ulefone Note 7. Und das Multitalent ist das Blackview A80. Diese drei Handys kosten in Summe 200 Euro.
Also hier gibt es ein Ulefone Note 10 mit Android 11 für 80 Euro. Also
Das 7 kostet 63 Euro.
Also Android-Handy bei Amazon magst du nicht eingeben. Da kommen Hersteller, die in meinem Leben noch...
Nee. Was ist denn Samsung?
Also ich weiß, meine Schwiegereltern, die haben so ein Galaxy A50, glaube ich. Die sind, ja, die machen halt das, was halt so Schwiegereltern machen. Also die sind super zufrieden. Aber die werden vermutlich mit einem Blackview A80 auch super zufrieden.
Ich habe ja in einer der letzten Folgen ging es ja um diese WhatsApp-Geschichte und habe ja gesagt, dass in unserem Freundeskreis beziehungsweise im Bekanntenkreis alle iPhones haben. Jetzt dreimal dürft ihr raten, was die letzte Woche passiert ist. Einer von den alle haben iPhones hat sich tatsächlich ein Android-Handy gekauft und ist jetzt aus den drei Gruppen rausgefallen, wo er bis jetzt drin war. Großes Drama.
Das irritiert mich jetzt aber. Also jemand, der von iPhone auf Android wechselt, irritiert.
Der hat den iPhone 5S.
Ja, gut.
Und er war nicht bereit, mehr wie 150 Euro für ein Handy auszugeben.
Mit Vertrag oder ohne?
Blackview.
Nein. In der nächsten Folge können wir auch über AirTags reden.
Oh ja, ich habe hier welche. Hier.
Ich habe auch zwei.
Ich hab zwei und habe sie seit dem Release-Tag, liegen sie hier auf dem Schreibtisch. Einer.
Eine. Dass du dann, jetzt weißt, jetzt findest du aber deinen Schreibtisch.
Nein, da, also Martin, da müssen wir echt drüber reden, weil ich ja auf deinen Seitenhieb in der letzten Folge tatsächlich ein AirTag, also im Geschäft haben wir zwei gekauft für Ausstattung, also für Equipment, für Kameratasche und so weiter, was durchaus gut ist. Aber ich habe auch eine für einen Schulranzen gekauft. Für meinen Sohn, wie du gesagt hast, und hab den da heute reingepackt, also der ist gestern gekommen, habe ich heute reingepackt, das hat nicht funktioniert, also der Schulranzen hat mir die ganze Zeit nur die Location von hier angezeigt, also von zu Hause. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da was falsch verstanden habe oder ob ich da noch irgendwas anders machen muss, aber entweder hat in der ganzen Schule tatsächlich niemand ein iOS-Gerät. Aber er hat nicht mal, weil mein Sohn holt ja immer Nachbarstochter mit ab und gemeinsam dann zur Schule zu laufen. Und von denen weiß ich, dass da beide iPhones haben. Und nicht mal da hat er angezeigt, dass die Position von meinem Sohn sich verändert hat.
Also ich habe jetzt.
Du hättest deinem Sohn halt nicht zwingend einen Schulranzen aus Blei kaufen.
Hast du das eben, ich habe da letztens einen Bericht gelesen von einem aus. Ich habe das schon erzählt, wo wir das letzte Mal gepodcastet haben. Der aus London, der das in einen Briefumschlag reingetan hat, der das von London nach irgendwohin verschickt hat. Und der hat gesagt, das ist relativ zuverlässig. Ungefähr einmal pro Stunde oder einmal alle zwei Stunden kam da eine Meldung und es ging um 4 Uhr in der Früh los, als der Postler das abgeholt hat und dann in dem die haben doch irgendwo an so einem Flughafen, haben die so ein riesiges Postverteilzentrum und da hat er gesagt, da hat es irgendwie im Minutentakt gebingt.
Aber hat der dann diese, also ist der dann in diesen verloren Modus gegangen oder? Okay.
Also ich probiere es mal aus, ich werde meiner Frau einen unterjubeln und dann wird natürlich auf ihrem Telefon kommen, Achtung, du wirst verfolgt. Aber ich werde das jetzt mal versuchen.
Sagst du sie vorher, dass du verfolgt hast?
Weiß nicht, ob Stefan nachverfolgt hat, was diese AirTags sind.
Doch, nein, ich weiß schon, was das ist, nur mir fallen gerade sitzend die Augen zu. deswegen werde ich euch jetzt verlassen und lasst uns das bitte gerne auf die nächste Folge schieben.
Ja.
Das werden also, wir tun.
Wie gesagt, ich bin jetzt erstmal im Urlaub und dann.
Ja, ich habe ja noch die.
Ja, wie lange fährst du denn nicht?
2 Wochen.
Schön. Ich hab schon gehört, du könntest den ein oder anderen Mitarbeiter unseres Verlags dort unten auch treffen. Dort, wo du dann bist.
Oh.
Willst du sagen, wo du bist?
Am Gardasee.
Ja, okay, da bin ich auch. Also ab Dienstag. Wir fahren Dienstag runter und fahren dann am Samstag wieder zurück.
Cool. Welche Seite?
In Padenge. Also überhalb unterhalb Salo.
Das ist lustig. Wir sind ein bisschen überhalb Salo.
Vielleicht treffen wir uns ja.
Trefft euch doch auf einen Merlo.
wir hätten, also wir müssen das natürlich vor der Ausgangssperre machen, aber wir haben eine schöne Ferienwohnung.
Ja, wir auch. Wir haben ein Apartment in einer ehemaligen Agriturismo, weißt du? Oder in einer Agriturismo.
Ja, also wir fahren am Samstag fahren wir los und sind dann von Montag bis Montag am Gardasee.
Okay.
Und danach machen wir noch irgendwas anderes.
Sehr gut. Jetzt? Vielleicht trifft man sich ja. Nee,
wenn wir ja bloß 20 Kilometer auseinander sind, dann sollten
also wir das vielleicht schon machen. Der Witz war ja, wir haben eigentlich geplant, morgen loszufahren und am Montag wieder zurück. Also wir wollten halt 4 Nächte oder am Dienstag wieder zurück, wir wollten 4 Nächte machen. Dann haben wir in der Ferienwohnung in dem Ferienanlage, wo wir da öfter sind, angefragt und dann haben die gesagt, dass alles voll ist. über das Wochenende schon. Die haben irgendwie 6-7 Wohnungen oder sowas, glaube ich. Und das habe ich dann einem Bekannten von uns, einem ehemaligen Kollegen von uns beiden oder jetzt mein Kollege, früher unser Kollege, erzählt. Und der hat gesagt, ja, er weiß schon, warum da voll ist, weil er da ist und seine und die Nachbarn auch mitfahren und keine Ahnung was. Also da hätten wir uns quasi einen Club finden können.
Ja, und du fährst mit dem Tesla runter, oder?
Ja, klar.
Kannst du da im Agriturismo dann aufladen?
Also die hat zur Not hat sie einen Anschluss.
Steckdose.
Einen Drehstromanschluss, wo ich aufladen kann. Aber quasi in der Parallelstraße, eins weiter unten, in, keine Ahnung, 2 Minuten Fußnähe, ist eine Ladestation.
Ah ja, okay.
Und wenn ich es richtig ausgerechnet habe, beziehungsweise wenn mir die Tesla-App da nicht anlügt, reicht es aus, wenn wir irgendwie 10 Minuten am entweder Europabrücke oder Brenner oben laden und dann einmal nur kurz vor der Abfahrt in Dings unten am Gardasee.
Europabrücke kann ich ja nicht laden, weil ich bin jetzt in meinem Leben schon ein paar Mal da dran vorbeigefahren, sodass man wirklich guten Gewissens da hätte rausfahren können und kein Stau war, habe ich es glaube ich noch nie erlebt.
Ich will ja nicht tanken, ich will ja laden.
Aber da musst du doch die gleiche Ausfahrt rausfahren.
Ja, das stimmt. Wobei wir da ja traditionell eigentlich immer, ich traue mich fast nicht zum sagen, immer
zu McDonald's gehen.
Ja, am Mac ist nur was.
Natürlich.
Am Mac ist nur, bevor es richtig gutes Essen gibt, nochmal so richtig Junkfood reinhauen. Und normalerweise auch bei der Rückfahrt da immer nur anhalten. Und insofern bietet sich das an. Und ich werde dann versuchen.
Wir fahren immer.
Da halt
wir fahren immer bis.
Ich möchte, macht gerne weiter.
Ja, wir beenden jetzt mal und dann können wir ja noch weiter quatschen.
Genau.
Gut, in diesem Sinne.
Das ist eine reine Plauderei.
Ja, das ist ja gut, aber.
Nein, das ist nicht gut.
In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal nach unserem Urlaub, nachdem Stefan ausgeschlafen hat und nachdem wir alle.
Schlaf einfach die ganze Zeit durch, solange ihr im Gardasee seid.
Genau. Das machen wir so. Einen schönen Abend.
Jo, ciao.
Ciao in die Runde, servus.
Das ist eine reine Plauderei.
Ja, das ist ja gut, aber...
Nein, das ist nicht gut.